Geschätzte Damen und Herren, Punkt 19.30 Uhr heiße ich Sie recht herzlich willkommen zum 9. Surprise Kepler Salon unter dem sehr, sehr interessant und für mich auch mit einem Fragezeichen zu versehenden Titel: Wie mächtig sind die Finanzroboter? Dazu einen sehr besonderen Gast, Martin Ehrenhauser, den ich nachher gebührend vorstellen will, nachdem ich die allgemeinen Worte, die den Kepler-Salon immer einleiten, gegeben habe. Der Kepler-Salon ermöglicht den Besuchern und Besucherinnen eine Anwesenheit bei freiem Eintritt. Dies ist nur möglich aufgrund der Unterstützungen durch Stadt und Land und auch der Gelder, die der Verein der Freunde des Kepler-Salons uns ermöglicht. Werden Sie Mitglied, treten Sie dem Verein bei. In den Programmheften finden Sie entsprechende Formulare, beziehungsweise auch zu manchen Gelegenheiten einen Tisch hinten in der Bar, wo Sie sich charmant betreut unterschreiben können. Weiters möchte ich hinweisen auf den Barbetrieb, den der Wirt am Graben für uns abnimmt. Und möchte Sie auch auf das aufmerksam machen, wenn Sie in der anschließenden Diskussion eine Wortspende oder eine Meldung haben, bitte ich Sie, diese ins Mikrofon zu sprechen. Der Kepler-Salon wird immer aufgezeichnet für das Archiv und Ihre Wortspende soll uns nicht verloren gehen. Mein Name ist Karin Wagner und jetzt komme ich endlich zu meinem heutigen Gast, zu Martin Ehrenhauser. Um seine Biografie vorzustellen, wandere ich in verschiedene Gebiete und seine Biografie ist mehr als interessant. Er startete eigentlich seine Lehre als Koch und im zweiten Bildungsweg studierte er Betriebswirtschaft an der Universität Linz hier, schloss mit dem Master ab und studierte dann Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck und in Loughborough in England, ebenfalls Abschluss mit Magister bzw. Master. Seine politischen Tätigkeiten begannen in der ÖH und führten ihn dann als Büroleiter für den unabhängigen EU-Abgeordneten Hans-Peter Martin ins Europäische Parlament nach Brüssel bzw. Straßburg. Martin Ehrenhauser leitete dort operationell den bundesweiten Wahlkampf zum Europäischen Parlament für die Liste Martin im Jahr 2009. Zwischen 2009 und 2014 war Martin Ehrenhauser fraktionsfreies Mitglied des Europäischen Parlaments und die Biografie spricht dann von Mitglied im Haushaltskontrollausschuss, im Unterausschuss für Sicherheits- und Verteidigungspolitik und in der parlamentarischen Delegation für Beziehungen zum Iran. 2010 waren Sie als EU-Wahlbeobachter beim Unabhängigkeitsreferendum in Südsudan tätig und 2011 als Haushaltskontrolleur in Haiti. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament 2014 war Martin Ehrenhauser Spitzenkandidat für die Wahlallianz Europa anders. Und ich freue mich sehr, das Wort nun an Sie übergeben zu dürfen. Nicht jetzt mit einem politischen Thema, aber vielleicht ergibt sich doch der eine oder andere Ausblick oder ein Gedanke in die Politik. Aber wir sind natürlich in erster Linie da, uns der Frage zu stellen, wie mächtig sind die Finanzroboter? Herzlich willkommen.
Dankeschön. Also ich muss ja, es tut mir leid, ich kann nicht im Stuhl sitzen, also ich bin einer, ich muss einfach gehen, ja. Also ich muss mich bewegen, ich muss was tun, ich muss was machen. Ich halte es nicht aus im Stuhl und schon gar nicht, wenn ich irgendwas erzählen soll, wenn ich irgendwas berichten soll und ich möchte ein bisschen da mit dem Flipchart arbeiten, ich möchte ein bisschen was zeigen, ja, auf diesen Bildschirmen und mein Ziel für heute ist eigentlich, dass ich Ihnen den modernen Finanzmarkt einfach ein bisschen näher bringe. Ich möchte einfach Ihnen ein bisschen erklären, wie der algorithmische Computerhandel, wie der moderne Finanzmarkt, wie der Finanzmarkt 4.0 funktioniert, wie das so vor sich zugeht und vonstatten geht und möchte ein bisschen zeigen, okay, was heißt algorithmischer Computerhandel, was es heißt Hochfrequenzhandel, was ja ein Teil des algorithmischen Computerhandels ist. Also wenn man ein Wort dafür finden möchte vielleicht, ich glaube, ich rede heute über Hochfrequenzhandel. Und natürlich, wenn man jetzt meine Biografie hört und jetzt vorgelesen bekommt oder erzählt bekommt, stellt man sich vielleicht einmal die Frage, okay, wie kommt er jetzt zu dem Thema? Also eins natürlich, als Politiker oder ehemaliger Politiker ist Finanzmarkt natürlich ein sehr, sehr wesentliches Element in unserer Gesellschaft. Und zwei, es war Zufall. Wie das halt so ist, ich habe einen Freund, der seit jungen Jahren eigentlich schon programmiert und Code schreibt und der sich auch immer wieder mit Finanzmarkt beschäftigt hat, und er hat eigentlich vor längerer Zeit dann begonnen, einmal herausfinden zu wollen, ist es möglich, strukturiert, mit Methode, viel Geld zu machen am Finanzmarkt. Und braucht man dafür vielleicht nur Glück? Ist es nur Glück? Oder geht es auch mit Struktur und geht es mit Methode? Ich habe mich dann an diesem Forschungsprojekt beteiligt und wir haben das dann gemeinsam ausprobiert. Er hat den Algorithmus gecodet sozusagen und wir sind an eine Börse gegangen in Hongkong. Das ist jetzt die Webseite dieser Börse. Das ist eine Bitcoin-Börse. Und ich möchte diese Geschichte auch ein bisschen erzählen, vor allem, weil ich einige Begrifflichkeiten am Beginn erklären möchte. Also es gibt immer in solchen Themen natürlich sehr, sehr viele Worte, die man vielleicht nicht am Anfang versteht. Ich habe es auch lange nicht verstanden und darum möchte ich einfach ein paar Dinge auch erklären. Und jetzt erlauben Sie mir vielleicht ein bisschen da zu dem Bildschirm zu gehen. Also wir haben es ausprobiert und die Frage war schlussendlich, kann man, wenn man strukturiert vorgeht, mit einem Algorithmus, kann man erfolgreich sein? Oder ist es wirklich, wenn man am Finanzmarkt geht, ist es schlussendlich Glück? Und ich kann es Ihnen gleich sagen, ja, man kann. Ja? Und man kann es sogar, wenn man vom Finanzmarkt nicht wirklich eine Ahnung hat. Ja? Also die Vorkenntnisse, die jetzt mein Freund gehabt hat, exzellenter Kerl, ja, super intelligent, ich schätze ihn wirklich sehr, aber er kommt nicht aus dem Finanzmarkt. Er hat eigentlich nicht wirklich im Finanzmarkt, war er nie tätig, er hat nie für eine Bank, für einen Hedgefonds oder sonst irgendwas gearbeitet, sondern er hat teilweise im Europäischen Parlament gearbeitet, teilweise für Greenpeace gearbeitet, er ist einfach ein engagierter Mensch. Aber ihm ist es gelungen schlussendlich, ja, also diesen Finanzmarkt und die Möglichkeiten zu durchschauen, und er hat den Algorithmus eben an diese BitMEX-Börse, das ist der Name der Börse, gebracht. Das ist eine Bitcoin-Börse, also da geht es um Cryptocurrency. Und im Endeffekt haben wir mit einem Finanzprodukt gehandelt, das ist in dem Fall ein Future-Kontrakt. Und das, was ich Ihnen jetzt eigentlich zeigen will, weil diese Begrifflichkeit brauchen wir später vor allem, ist das hier. Das ist das Orderbuch. Und wenn Sie jetzt handeln auf so einer Börse, dann schließen Sie den Algorithmus an, Sie schließen den Computer an und Sie schicken Orders hin, also Sie geben Bestellungen auf. Dieses Orderbuch ist geteilt auf zwei Seiten. Auf der einen Seite stehen alle Preise, wenn man was einkaufen will, auf der anderen Seite stehen alle Preise und die Anzahl, wenn man was verkaufen will. Und die Reihung folgt so, dass der beste Preis schlussendlich immer oben ist. Wir haben jetzt das für 8 Wochen einmal gemacht. Und was glauben Sie, wie viel Prozent Gewinn wir in diesen 8 Wochen gemacht haben? Mit einem Produkt. Ja? 8 Wochen. Nee. Nein. Also nach oben, kommt nach oben. 40% ist schon ganz gut, also wir haben 35% plus gemacht. Ja. Vielleicht, ich werde es nachher noch über die Strategien sprechen. Also vielleicht, um das klarzustellen, ich verkaufe hier nichts. Ja. Also ich bin kein Anlageberater, ich will Ihnen nichts verkaufen. Ja. Das ist ein reines Forschungsprojekt. Wir wollten eigentlich nur wissen, wie es funktioniert, ob es gut funktioniert und welche Strategie man anwenden muss, damit es geht. Also um das Ganze zu skalieren, braucht es natürlich dann schlussendlich auch ein bisschen mehr. Wir haben das 8 Wochen lang gemacht. Wir hatten 1.000 Euro in diesem Roboter drinnen und wir hatten in diese 8 Wochen einen Handelsvolumen erzielt von 2 Millionen US-Dollar. Und wir haben 35 plus gemacht und wir haben so circa 12.500 Trades gemacht in diesen 8 Wochen. Also das heißt, wir haben Orders reingeschickt und es ist dann zum Handel gekommen, jemand hat gekauft oder verkauft. Ich werde es nachher noch später erklären, ich will nur kurz sagen, was wir gemacht haben. Wir haben Market Making gemacht. Das heißt, wir haben uns was völlig egal, ob der Kurs steigt oder fällt. Ja, wir haben auf beiden Seiten des Orderbuchs haben wir die Orders reingestellt und wir haben verkauft und gekauft. Und wir haben ein bisschen eine speziellere Strategie gehabt. Wir haben dann Rabatt-Arbitrage gemacht. Rabatt-Arbitrage. Wir haben im Endeffekt, uns war auch nicht wichtig, ob wir beim Handel einen Gewinn machen. Wir wollten eigentlich nur die Gebühren, die uns die Börse zur Verfügung stellt, weil wir als Liquiditätsgeber hier Liquidität reingeben, die wollten wir absahnen. Und das haben wir gemacht. Also selbst an Handelstagen, wo wir durch den Handel sozusagen leicht im Minus waren, haben wir durch die Gebühren, die wir eingenommen haben, durch die Kickback-Zahlungen der Börse schlussendlich dann den Gewinn erzielt. Gut, das klingt jetzt vielleicht alles noch ein bisschen viel. Ich werde dann die Strategien und alles noch ein bisschen genauer erklären. Was ich damit sagen will, ist, wir haben viel gelernt natürlich dabei, aber da gibt's junge Menschen, die basteln. Und genauso hat es eigentlich auch mit dem algorithmischen Computerhandel angefangen. Also es hat Leute gegeben, die wollten einfach wissen, wie kann man reich werden? Mit welcher Methode kann man wirklich viel Geld verdienen? Was muss man machen? Und es hat so begonnen im Anfang der 70er Jahre. Es gibt da einige Gurus, einige Vorreiter, einige Legenden mittlerweile des algorithmischen Computerhandels. Einer davon ist der Blair Hull zum Beispiel. Der ist Anfang der 70er Jahre, ist einmal sein Schwager zu ihm gekommen, hat ihm erzählt, okay, am Blackjack-Tisch hat er irrsinnig viel Geld gemacht und er konnte jetzt den ganzen Urlaub finanzieren, allein durch den Gewinn, was er am Blackjack-Tisch gemacht hat. Und das hat ihm so fasziniert, dass er dann versucht hat, okay, ich gehe jetzt auch an diesen Blackjack-Tisch und ich möchte strukturiert, wirklich strukturiert und mit Methode versuchen, ob ich das Haus schlagen kann. Und es ist ihm tatsächlich gelungen. Also er hat mit jeder Hand, die er gehabt hat, und mit jedes Mal Wetten, was er dann eine eigene Wette ist, hat er so circa 80 Cent, also US-Dollar, schlussendlich Gewinn gemacht. Er hat Statistiken geführt, hat wirklich geschaut, okay, wie das funktioniert, welche Strategien das es da unter möglichen gibt. Und er ist dann vom Casino raus an den Finanzmarkt gegangen und wollte wissen, okay, kann man damit vielleicht noch mehr Geld verdienen? Ja, kann man vielleicht mit dieser Strategie, die jetzt auch wirklich einfach beim Kartenspiel funktioniert, dann kann man da vielleicht auch noch am Finanzmarkt damit Geld machen. Was ich damit sagen will, ist, dass viel von dieser Idee, was den algorithmischen Computerhandel betrifft und die Pioniere, die es gibt in diesem Sektor, viel Erfahrung in diesen Spielcasinos einfach gesammelt haben. Und da ist der Blair Hull gar nicht der Einzige. Ein Physiker zum Beispiel, Farmer heißt er, das ist ein weltbekannter Physiker, der hat Ähnliches gemacht, der hat es nicht mit Blackjack gemacht, sondern der hat versucht, damals schon, es war im Jahr 1978, haben sie dann ausgestattet mit Magnetspulen, sie haben dann versteckt irgendwelche Schalter in den Schuhen und haben dann schlussendlich reingeschickt in das Casino in Las Vegas und die wollten schlussendlich den Verlauf der Roulettekugel berechnen. Und auch ihnen ist es geglückt schlussendlich, dass sie diesen Verlauf berechnen und damals schon eben mit elektronischen Methoden. Und diese Erfahrung, was diese Menschen gesammelt haben, ja, gepaart natürlich mit der Lust, einfach ein bisschen mehr Geld zu verdienen und gepaart schlussendlich dann auch mit den neuen technischen Möglichkeiten, die in den 80er Jahren entstanden sind, ist dieser algorithmische Computerhandel, ja, wo einfach nicht mehr Menschen auf dem Parkett stehen, ja, und handeln miteinander. Man sieht immer noch die Bilder im Fernsehen, wo einfach physische Menschen, echte Menschen in den Börsen drinnen stehen und miteinander handeln, das gibt's nicht mehr. Das ist nur mehr eine Farce, ja. Also das sind nur mehr Bilder fürs TV. Die eigentlichen Börsen sind Rechenzentren schlussendlich und die stehen nicht mehr jetzt direkt in der Wall Street, sondern die stehen jetzt halt in New Jersey im Endeffekt, ja. Und durch diese neuen technischen Möglichkeiten ist das Mitte, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hat sich schlussendlich der Finanzmarkt automatisiert. Wie in der Gesellschaft, wir sehen es jetzt auch mittlerweile, dass einfach in jedem Artefakt schlussendlich schon ein Mikrochip vorhanden ist. Die Dinge werden intelligent, die Dinge vernetzen sich immer mehr miteinander. Intelligent im Sinne vielleicht von automatisiert, weil ich jetzt gerade einen leichten Einspruch gehört habe. Sie vernetzen sich miteinander, ja, und die ganzen Teile und die ganzen Dinge des Finanzmarkts werden zusammengewebt in ein riesengroßes Netz. In ein riesengroßes Netzwerk, das miteinander verbunden ist, wo es ganz viele unterschiedliche Akteure gibt. Es gibt Börsen, es gibt die Händler, es gibt die Banken, es gibt natürlich die Telekom-Provider, die schlussendlich auch wieder Leitungen zur Verfügung stehen, damit die Signale schnell fließen und. Und dieses große, große, komplexe System ist dann gewachsen schlussendlich. Und jetzt spricht man natürlich immer sehr viel davon, dass Fintech, ja, algorithmischer Computerhandel, ja, die Möglichkeiten vom Finanzmarkt 4.0. Das ist das eigentlich, was den Finanzmarkt wieder zum Leben erwecken soll, weil er in der Krise steckt. Ja, das soll das sein, was wieder zum Erfolg führen will. Ja, also die Stimmung ist gerade nicht sehr gut am Finanzmarkt, zumindest was ich so mitbekommen habe. Und das ist eigentlich die Grundthese, wieso ich heute hier stehe. Und das möchte ich sagen, meiner Ansicht nach ist der Finanzmarkt 4.0, ja, der aus große Zukunftshoffnung vielleicht angepriesen wird, vermutlich in seiner ersten Strukturkrise. Also ich glaube, dass der Finanzmarkt, dieser moderne Finanzmarkt, schlussendlich gerade in einer richtig tiefen Krise steckt. bin mir sicher, dass er da rauskommen wird wahrscheinlich. Wieso steckt er in einer Krise? Im Kern dieser Krise schlussendlich sind die Hochfrequenzhändler. Das sind Unternehmen, die nichts anderes machen, wie wir gemacht haben. Nur in einem viel größeren Umfang natürlich. Also die kaufen, verkaufen. Innerhalb von Millisekunden. Ganz schnell. Ja. Die sind aber von der Realwirtschaft völlig abgekoppelt. Und diese ganze Marktstruktur von diesem komplexen System hat sie eigentlich auf die Bedürfnisse von diesen Robotern, von diesen Hochfrequenzeln ausgerichtet. Ja? Also das beginnt bei Gebühren, die gezahlt werden, das beginnt bei der Information, die Börsen zur Verfügung stellt. Diese Roboter sind wirklich wichtig geworden. Wieso sind sie wichtig? Weil sie schlussendlich, wenn eine Börse Geld machen will, muss jemand handeln dort. Er muss Liquidität reinstellen in diese Börse, weil sonst kommt keiner und die Börse verdient durch die Gebühren schlussendlich kein Geld. Das heißt, die Börse, damit sie gut funktioniert, ist angewiesen auf diese Liquiditätsgeber. Und das sind schlussendlich zu einem großen Teil mittlerweile eben diese Hochfrequenzhändler, die algorithmischen Computerhändler. Das heißt, die Börse mit ihrer Gebührenstruktur und dieser Finanzmarkt hat sich genau gezielt darauf ausgerichtet, dass diese Liquiditätsgeber ausreichend bedient werden, damit es ihnen gut geht. Wie groß sind jetzt die? Oder wer ist es eigentlich? Also ich rede jetzt von Hochfrequenzhändlern, ja, die mit Computern, mit Algorithmen in Millisekunden schlussendlich kaufen, verkaufen. Wer ist das? Es gibt Schätzungen, vielleicht nicht genaue Zahlen, aber grundsätzlich sind es zu 48%, sagt man, proprietäre Handelsunternehmen. Das heißt, es sind vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum 250 Mann großen Unternehmen sind das Firmen, die mit ihrem eigenen Geld, ja, also die haben kein Produkt, das sie jetzt an ihnen verkaufen als Anlageprodukt, sondern mit ihrem eigenen Geld Handel betreiben. Das ist mittlerweile auch ganz schick. Die schauen dann auf der Webseite aus irgendwie so wie fresh wie Google, ja, und mit schönen Bildern und guten Lifestyles und nebenbei beim Arbeiten, weil die brauchen jetzt natürlich neue Leute, ja. Sie brauchen jetzt nicht mehr so wirklich die Händler, sie brauchen Leute, die sich mit Informatik auskennen, mit Mathematik auskennen, mit Physik auskennen, ja. Und sie sind natürlich in einem riesen Wettkampf schlussendlich auch, dass sie intelligente Köpfe anziehen. Rund 46%, also wir haben diese proprietären Handelsfirmen. Und der andere große Teil sind eigentlich so Mischfirmen. Mischfirmen, die machen auf der einen Seite genau diese proprietären Handel, auf der anderen Seite agieren sie aber auch als Broker. Und die dritte große Gruppe, wer das ist, das sind schlussendlich, große Gruppe, bleiben noch 6% übrig, das sind Hedgefonds, die mittlerweile auch eben zu den Hochfrequenzhändlern teilweise gezählt werden können. Und wie groß ist jetzt dieser Umfang? Also was macht eigentlich ihre Macht, wenn man so sagen will, aus? Wie groß sind die? Ja? Wie viel gibt es von denen eigentlich im Markt? Es gibt eigentlich für Europa nur eine einzige Studie, die wirklich aussagekräftige Zahlen geliefert hat. Und zwar die Europäische Finanzmarktaufsicht hat sich mal angeschaut, okay, wie viele von diesen Hochfrequenzhändlern gibt es eigentlich am Markt, am europäischen Markt? Da hat es jetzt unterschiedliche Methoden gegeben, wie man das natürlich feststellen kann. Die für mich sinnvollste Methode, weil da die Investmentbanken dabei waren, war schlussendlich, man hat sich angeschaut, wie schnell gehandelt wird. Und jedes Unternehmen schlussendlich, wo 10% der Orders, also jene Orders, die dann in dieses Orderbook reinkommen, schneller waren als 100 Millisekunden, wurde dann von der Europäischen Finanzmarktaufsicht, von der ESMA, als Hochfrequenzhändler eingestuft. Und das Ergebnis ist schlussendlich, dass ja so rund 76% der Orders, die in den untersuchten Börsen reinkommen, also in dieses Orderbook reingespeist werden, kommen von Hochfrequenzhändlern. Also 76% der Orders. Also in Summe sagt man, ja, so rund 40% eigentlich, 46% des Handelsvolumen und so 76% schlussendlich der Orders, die reinkommen, sind schlussendlich, von diesen Hochfrequenzhändlern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, ist das alles schlecht oder gibt es vielleicht gute Roboter, gibt es vielleicht schlechte Roboter? Und ich sage, ja, es gibt gute Roboter und es gibt schlechte Roboter. Und das bringt mir auch zu dieser Strategie. Ich glaube, genau die unterschiedlichen Strategien von diesen algorithmischen Computerhändlern ist es schlussendlich dann auch, was einen guten Roboter von einem schlechten Roboter unterscheidet. Wir können sicher nachher gerne diskutieren darüber, sind Automatisierungsprozesse gut, sind Automatisierungsprozesse im Finanzmarkt gut, ja? Bringt das einen Mehrwert? Ich, für mich bin ein Freund der Technik, bin ein Freund eben von Automatisierungsprozessen. Ich glaube auch, dass die Automatisierung vom Finanzamt schlussendlich was Gutes bringen kann. Es kann Kosten gespart werden, die Sachen können effizienter gehandhabt werden. Ich bin kein Gegner von Technik. Ich bin auch kein Gegner von der Automatisierung des Finanzmarkts. Aber wo man halt klar unterscheiden muss, ist, wenn Hochfrequenzhändler, algorithmische Computerhändler, was sie konkret machen. Ja. Ich habe es vorhin schon berichtet. Eine Strategie ist dieses klassische Market Making. Ja. Ich möchte Ihnen das einfach ein bisschen erklären, was sie machen. Ich rede jetzt da vom passiven Market Making. Da geht es eigentlich, die stellen nur Liquidität rein. Ja? Also die kaufen und verkaufen auf beiden Seiten vom Orderbuch. Ich glaube zum Beispiel, dass passives Market Making, wenn das ein Hochfrequenzhändler macht, ja, ein algorithmischer Computerhändler, ist es schlussendlich was Gutes für den Markt. Ja? Wenn er nur das macht. Ja? Vorausgesetzt, er macht nur das. Dann gibt es natürlich auch so Trade Execution Algorithmus, die einfach nur zuständig sind dafür, dass sie einfach große Orders schlussendlich die richtigen Wege hinbringen. Also gibt es ganz viele Börsen unterschiedlich, aber man will schlussendlich günstig einkaufen oder verkaufen. Also die führen schlussendlich dann nur den Orderflow aus. Kein Problem. Ja. Ist kein Problem, machen nichts Schlechtes. Dann gibt es eine Strategie, die kann man so oder so sehen, die nennt sich Arbitrage. Ja. Arbitragehandel. Worum geht's da? In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben es vor allem in Amerika und schlussendlich auch in der Europäischen Union mit der MiFID I begonnen, dass sie die Börsen liberalisieren. Das heißt, es gibt nicht mehr wenige große Börsen, sondern es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Börsen. Also in Amerika ist es so, da gibt es, glaube ich, so an die 13 öffentlichen Börsen. Und vor allem, was eben da dazukommen ist, also neben den regulierten Börsen gibt es auch so um die 40, 50 Dark Pools in Amerika. Das sind unregulierte bilaterale Handelsplätze, wo mittlerweile immer große Investoren, die am Finanzmarkt kaufen oder verkaufen wollen, schlussendlich ausweichen, also die von den großen geregelten Marktplätzen weggehen in diese Dark Pools. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Börsen und wir haben Produkte, die auf unterschiedlichen Börsen auch gehandelt wird. Und wenn ich Arbitrage betreibe, schaue ich mir natürlich an, weil ich unterschiedliche Börse habe und dasselbe Produkt auf unterschiedlichen Börsen gehandelt wird, schaue ich mir einfach an, okay, da gibt es einen Preisunterschied von Börse A und Börse B und wenn ich ganz schnell bin, kassiere ich diesen Preisunterschied ein. Ich kaufe es dort billig und verkaufe es dort teuer. Jetzt kann man sagen, ist das gut oder schlecht? Hat es einen Mehrwert für die Realwirtschaft? Also ich glaube, dass die Strategie jetzt noch nicht schlimm oder recht böse ist. Was aber dann schlussendlich die wirklich schlechten Roboter ausmacht, und man weiß ja nie, die haben ja Mischstrategien, das ist ja nicht so, dass nur die Market Maker jetzt nur die Guten sind, ja, sondern da gibt es natürlich auch Mischstrategien, das sind, ich nenne es mal die räuberischen Strategien. Es gibt also auch, was die Manipulationsmethoden betrifft, auch die haben sie natürlich mitentwickelt und automatisiert. Man kann jetzt zum Beispiel Quote Stuffing machen, ja. Also man versucht zum Beispiel das EDV-System von einer Börse zu verzögern, ja. Indem man ganz viele Orders in so ein Orderbuch reinsteckt, versucht man einfach die Leitungen ein bisschen zu verstopfen und durch die Zeitverzögerung, die dadurch entsteht, versucht man dann einen Vorteil daraus zu gewinnen. Man kann auch Spoofing machen zum Beispiel, ja. Es ist eine sehr prominente Methode mittlerweile auch, weil sie durch den Flash Crash sehr bekannt worden ist. Was heißt das? Ich stelle Orders rein, Fake-Orders im Endeffekt, wo ich nie die Absicht habe, dass die jemals exekutiert werden, also dass da jemals einen Kauf gibt, dass die Orders jemals ausgeführt werden, sondern es geht mir eigentlich nur darum, dass ich Angebot und Nachfrage manipuliere. Die anderen Roboter sollen im Endeffekt glauben, okay, die Anfrage ist eigentlich viel höher, die Nachfrage ist viel höher, das Angebot ist viel höher und dann ändern sich dadurch die Preise und ich versuche natürlich durch diesen Informationsvorsprung, den ich gekriegt habe, einen Vorteil daraus zu ziehen, günstig zu kaufen und teurer wieder zu verkaufen, je nachdem, was man halt dann machen will. Ja. Da gibt es noch andere unterschiedliche Methoden, die man machen kann. Faktum ist, wenn man brav ist und gut ist, verdient man weniger, als wenn man die räuberischen Strategien macht. Und es ist auch nicht klar, man kann nicht genau trennen, das ist jetzt ein guter Roboter, weil man einfach nicht weiß, welche Strategien die einzelnen algorithmischen Computerhändler ausführen. Ja, also man hört immer wieder Sachen, wo Händler dann schlussendlich auch, Optiva ist zum Beispiel eine Firma, die Strafzahlungen kassiert hat und, und. Also man weiß es nicht genau. Also was ich sagen will, es gibt gute Roboter und böse Roboter, ja, es gibt gute und schlechte Strategien. Wer das dann ist, kann ich aber nicht genau nennen. Also ich kann keinen Firmennamen nennen, wo ich sage, okay, die sind richtig gut, weil ich die Strategie schlussendlich nicht kenne. Vielleicht ist jetzt noch spannend, also was verdienen die eigentlich? Ja? Also ich war... Ein Unternehmen ist Flow Traders. Flow Traders ist der einzige Hochfrequenzhändler in Europa, der mittlerweile schon an die Börse gegangen ist. Und das Schöne dabei ist natürlich auch, wenn so ein Unternehmen an die Börse geht, dass gewisse Transparenzvorschriften plötzlich herrschen. Ja, wir haben gehört, das sind normalerweise proprietäre Handelsfirmen, da erfährt man eigentlich gar nichts, was die machen. Wenn Sie an die Börse gehen, müssen Sie gewisse Offenlegungspflichten erfüllen, Sie müssen diese Transparenzregeln erfüllen, man erfahrt Dinge. Und man erfahrt zum Beispiel auch, dass die so im Jahr, also die haben so, die betreiben Handel an 90 unterschiedlichen Börsen in knapp 30 unterschiedlichen Ländern. Also dieses europäische Unternehmen mit Sitz in Amsterdam ist eigentlich weltweit verzweigt. Die haben ihre Roboter, ihre Algorithmen auf der ganzen Welt schlussendlich laufen. Und auf diesen rund 90 Börsen, also sie spezialisieren sich auf sogenannte ETPs, ja, also auf gewisse Spezialbereiche von Finanzprodukten, die ganz schnell mit dem Computer handelbar sind oder sehr gut mit dem Computer handelbar sind. Und da handeln sie mit rund 2500 unterschiedlichen Produkten. Ja, und machen dann im Jahr so rund 300 Millionen plus. Und vor allem ist es interessant, im Vergleich dann auch zum letzten Jahr, das sind so plus 76%. Also wenn man sich anschaut, ich war zum Beispiel letzte Woche in Paris auf der TradeTech-Konferenz und habe so ein bisschen die Stimmung eingefahren und mit einigen Leuten eingefangen und mit einigen Leuten gesprochen. Also die Stimmung war dort nicht gut. Also man merkt schon, ja, dass vor allem am Finanzmarkt die Krise auch durchaus was Spuren hinterlassen hat. Ja. Also schon bei den Einführungsreden auf dieser Konferenz, die Stimmung war nicht gut. Und es gibt aber eine kleine Gruppe schlussendlich, bei denen die Stimmung relativ gut ist, weil das läuft richtig, das Geschäft, und das sind die Hochfrequenzhändler. Und jetzt darf man sich nicht so vorstellen, dass der Finanzmarkt sehr erfreut ist über diese Hochfrequenzhändler. Nein, genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also die Hochfrequenzhändler haben nur einen ganz kleinen Raum gekriegt in Paris, ja, um ihre Dinge zu präsentieren. Auf der großen Bühne sind ganz andere gesessen. Und die dort gesessen sind, haben allesamt eigentlich kritisch darüber gesprochen. Weil natürlich, wenn die große Einnahmen und Gewinne erzielen, muss irgendwer finanzieren und irgendwer zahlen. Und wer ist das? Naja, also man könnte auch sagen, das sind Sie. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel, ja, der Staat Österreich oder Staat Deutschland zum Beispiel hat jetzt kein vernünftiges Pensionssystem mehr, kein staatliches Pensionssystem und Sie werden jetzt eigentlich mehr oder weniger gezwungen, um Ihre Altersvorsorge zu suchen, zu sichern, dass Sie private Vorsorgeprodukte kaufen, in einem Pensionsfonds vielleicht anlegen und der Pensionsfonds muss ja dann irgendwo hin mit dem Riesengeld. Und der geht dann am Finanzmarkt und da warten natürlich auch Hochfrequenzhändler, die dann mehr oder weniger seine großen Orders skalpieren und sie an den dicken Kuchen mit abschneiden. Also von dieser Seite, ja, von diesen großen Pensionsfonds, die sind gar nicht so glücklich über diese Hochfrequenzhändler. Ich möchte eigentlich jetzt ein bisschen, was kann man eigentlich machen dagegen? Ja? Also ich komme aus der Politik und möchte natürlich schon wissen, okay, wie kann man eigentlich so ein komplexes, adaptives System, wie da entstanden ist, ja, aus unterschiedlichen Computern, Algorithmen, Robotern, Börsen und dergleichen, was ein komplexes, adaptives System ist, wie kann man das regulieren? Wieso verwende ich überhaupt den Begriff? Ich glaube, dass man es anders gar nicht mehr beschreiben kann. Ja? Ich habe immer wieder das Problem in der Politik, dass Dinge sehr, sehr leicht, ja, also solche Finanzmärkte dann eher so wie an einem Tisch verglichen werden. Ja, also wenn irgendwas schief geht am Finanzmarkt, na gut, dann schrauben wir den Fuß runter und stecken einfach einen neuen Fuß aus. Aber so funktionieren komplexe Systeme nicht. Was sind komplexe adaptive Systeme? Unser Gehirn ist zum Beispiel ein komplexes adaptives System. Unser Immunsystem ist so ein System. Aber auch die Gesellschaft schlussendlich ist ein komplexes adaptives System. Was sind die Merkmale von so einem System? Also ich glaube, es ist lernfähig, ja, einzelne Akteure, Reproduktion, also zusammenhängende Elemente, irrsinnig viele Wechselwirkungen. Und das Spannendste dabei ist, und vor allem wenn es für einen Politiker, das Spannendste dabei ist eben, dass es Licht, also nicht lineare Systeme sind. Das heißt, zwischen Ursache und Wirkung kann, wenn ich zweimal dasselbe mache, ganz was anderes rauskommen. Ja. Und das macht es natürlich für die Politik irrsinnig schwierig, so riesige Systeme wie einen automatisierten Finanzmarkt dann schlussendlich auch zu regulieren. Weil man eigentlich, wenn man ehrlich ist, und jetzt bin ich kein Politiker mehr, jetzt kann ich ja so offen darüber reden, dass man da eigentlich auf seine regulatorischen Grenzen stößt. Ich habe mir aber schon Gedanken darüber gemacht, schlussendlich, was man vielleicht machen kann und wie man vielleicht herangehen soll, um ein solches komplexes System dann schlussendlich auch zu regulieren. Ich glaube, eines ist sicherlich die Größe von einzelnen Akteuren. Ich glaube, wenn man was lernen kann, schlussendlich eben aus der Krise des Kapitalismus, wenn man was lernen kann aus der Krise des oder des Zusammenbruchs des Kommunismus, dann gibt es da eine Verbindung. Und zwar, dass Akteure von einem komplexen System zu groß geworden sind. Beim Kommunismus war schlussendlich der Staat. Jetzt bei der Krise des Kapitalismus waren schlussendlich die Banken, die wir ja schlussendlich noch immer nicht getrennt haben, wo wir nicht darauf geachtet haben, dass die klein genug bleiben, damit sie nicht systemrelevant werden. Also man hat die Größe von diesen Akteuren hat man nicht begrenzt. Die Macht von diesen Akteuren hat man nicht begrenzt. Und das ist eben das große Problem. Ich glaube, dass ein wichtiger Ansatz eben ist, dass man die Größe von Akteuren schlussendlich begrenzt, damit sie nicht systemrelevant werden. Ja? Weil da kommen wir schlussendlich auch zu dem Offen. Die einzelnen Akteure, die müssen einfach absterben können. Ja? Wenn eine Bank schlussendlich in Konkurs geht, muss sie absterben können und da müssen von unten dann, das System muss offen sein, müssen einfach neue, innovative, neue Unternehmen hochkommen. Da muss ein Wechsel drinnen sein. Ja? Und das hat eben schlussendlich beim Kapitalismus derzeit auch noch nicht funktioniert. Was, glaube ich, auch wichtig ist bei solchen Systemen ist, wir haben eine irrsinnige Wechselwirkung zwischen den einzelnen Akteuren. Und die sind irrsinnig miteinander verbunden. Und ich glaube, genau da muss man eben aufpassen, dass die Verbindung nicht zu groß wird. Ja? Also wenn ein Akteur ausfällt, dass schlussendlich ganz viele andere mitgerissen werden und dann das System ins Schwanken bringt. Also ich glaube, nicht zu groß werden lassen. Ja? Man sollte es dezentral organisieren. Man soll es offen machen, also sowohl was Absterben als auch wieder die Neugeburt von Akteuren betrifft. Ja? Und dann, glaube ich, kann man auch noch machen, was ganz wichtig ist in so einem System, dass man Informationssymmetrie herstellt. Worum geht's eigentlich am Finanzmarkt? Am Finanzmarkt geht es darum, dass man Information ganz schnell verarbeitet und dann auf Basis der Information Entscheidungen trifft. Und dadurch, dass beim Hochfrequenzhandel sehr, sehr schnell alles geht, ist es natürlich auch wichtig, dass man Informationen schneller kriegt oder Informationen hat, die andere nicht haben. Und genau diese Asymmetrie von der Information führt eigentlich zu weniger Fairness. Jetzt wird man natürlich nie genaue Symmetrie herstellen, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, die Börse in Wien zum Beispiel, also wenn Sie Telekom-Aktie kaufen wollen, ja, in der Wiener Börse, da hängt dann auch Flow-Traders drinnen und Wirt und wie sie alle heißen, also die bedienen sich auch mittlerweile schon mit dem Hochfrequenzhandel. Die bringen einen neuen Datenfeed raus, diesen Datenfeed können Sie dann kaufen. Wer den kaufen will und wer sich den leisten kann und schnell verarbeiten kann, hat den Informationsvorsprung und hat im Endeffekt den Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern. Was ich damit sagen will, die Information, die Transparenz, die in so einem System herrscht, die muss fair verteilt sein und diese Asymmetrie muss schlussendlich abgeschaltet werden. Geschwindigkeit. Da möchte ich jetzt eigentlich gleich auf das nächste geben. Also es hat... Jetzt werden Sie vielleicht viele fragen, okay, Hochfrequenzhandel, da sollte die Politik eigentlich tätig werden, die sollen eigentlich was machen. Ja, das gehört reguliert, da muss was gemacht werden. Ich kann es Ihnen sagen, es gibt derzeit, es geht um die MiFID II, wie die heißt, die Richtlinie, die ist aber derzeit noch nicht in Kraft. Also wenn Sie mich fragen, gibt es eine europäische Richtlinie derzeit, die den Hochfrequenzhandel reguliert, kann ich Ihnen ganz klar sagen, nein, gibt es nicht. Das heißt, in den 80er Jahren hat es begonnen, wir sind jetzt 2016, wir haben jetzt schon fast ein Jahrzehnt oder ein Jahrzehnt nach der Krise, nach Ausbruch der Finanzkrise und wir haben eigentlich heute noch keine vernünftige Regulierung des Hochfrequenzhandels. Die Vorgängerrichtlinie, die MiFID I, war der Hochfrequenzhandel noch ausgeklammert. Jetzt mit der MiFID II haben sie das zwar integriert, aber sie ist noch immer nicht in Kraft, weil sie schlussendlich jetzt wieder rausgeschoben haben. Sie wird vermutlich erst Anfang 2018 in Kraft gehen. Und ich möchte jetzt ganz gerne über diese Richtlinie ein bisschen sprechen. Also ich habe vorhin ja schon ein bisschen erklärt, wie man ich die Regulierung von einem komplexen System vorstellen würde. Und das erste war natürlich die Geschwindigkeit. Ja. Ich bin der Meinung, Geschwindigkeit macht in dem Fall nicht wirklich Sinn. Also wenn man jetzt irgendwie die Kernfunktion des Finanzmarktes betrachtet, wo man sagt, okay, da geht es darum, dass man unternehmerische Risiken absichert, dass Unternehmen auch zu Kapital kommen. Insofern macht die Geschwindigkeit nicht Sinn. Die Geschwindigkeit macht eigentlich nur Sinn für die Infrastrukturanbieter, die die Leitungen legen, die Mikrowellentürme aufbauen, die das dann an die Hochfrequenzhändler verkaufen. Ja, die müssen ja nachziehen. Und schlussendlich natürlich auch, die in der Lage sind, vorne mitzumischen, also die in der Lage sind, da innerhalb von 2-3 Millisekunden schlussendlich ihren Handel auszuführen. Und innerhalb der Europäischen Union hat man dann versucht, genau diese Geschwindigkeit zu reduzieren. Ja? Also man wollte eigentlich, dass der Handel endlich wieder ein bisschen langsamer wird. Und das hat vom Europäischen Parlament eben den Vorschlag gegeben, einer sogenannten Minimum Order Resting Time. Die laut Vorschlag des Parlaments hätte die 500 Millisekunden sein sollen. Dieser Vorschlag ist aber nie umgesetzt worden. Dann haben sie rausgekickt. Vielleicht kann ich ja kurz erklären, wie das passiert ist. London, andere Finanzländer, andere Mitgliedstaaten wollten das natürlich nicht haben. Die Hochfrequenzhändler wollten es nicht haben. Die haben keine Lust gehabt auf so eine Bremse. Und die haben eine neue Lobbying-Organisation gebildet, haben natürlich irrsinnig viel Geld dann auch reingesteckt, damit sie eben diese MiFID II und die Politik lobbyieren. Und nachdem das Parlament das beschlossen haben, gibt es dann ein sogenanntes Trilog-Meeting. Das heißt, das Parlament, der Rat und die Kommission setzen sich zusammen in einen Raum, wo keiner reinhorchen kann, der eigentlich geheim ist, wo es keine Protokolle gibt, wo man nicht reinschauen kann, und diskutieren und verhandeln sozusagen, weil sie einen Kompromiss finden müssen, diese Minimum Order Resting Time. Und was ist schlussendlich passiert? Der Wahltermin ist angestanden. Das war 2014 im Juni. Ein Jahr davor hat das Parlament die Entscheidung gegeben und der Rat hat einfach keinen Gegenvorschlag gemacht. Der hat das Parlament schlussendlich auflaufen lassen. Ja, sie haben gesagt, ja, wir haben jetzt noch keinen Vorschlag, wir wissen noch nicht, was wir machen. Und der Wahltermin ist immer näher gerückt. Und die Politiker, vor allem die Parlamentarier, sind natürlich schon irrsinnig nervös geworden, weil vor allem der Herr Ehler, der Berichterstatter, der wollte ja was vorlegen. Ja, der Wahltermin kommt, der wollte sagen, er ist derjenige, der den Hochfrequenzhandel hier in Europa reguliert. Ja, und dann ist er nervös worden. Und im Jänner ist er umgefallen und hat gesagt, okay, brauchen wir nicht, nehmen wir nicht. Und so ist es dann auch rausgekommen und wurde dann ein vernünftiger Vorschlag schlussendlich dann gestrichen. Obwohl das Parlament wirklich Chancen gehabt hat, einfach noch in die nächste Runde zu gehen und auch wirklich die Verhandlungen noch einmal mit mehr Druck weiterzuführen. Also eine Sache rausgefallen. Was sie gemacht haben, ich glaube, wie viel Zeit habe ich? Ich rede vielleicht ein bisschen lange. Vielleicht ein paar Sachen, die ich noch kurz erklären will. Wichtig ist natürlich auch, also wenn man so einen Algorithmus an die Börse bringt, muss man natürlich auch schauen, welche Qualität hat so ein Algorithmus. Das ist mal das eine. Also bei uns zum Beispiel, wie man den Algorithmus an die Börse gebracht hat, hat keiner gefragt. Man hat es einfach angesteckt und läuft's oder läuft's nicht. Vor einigen Jahren ist ein Händler, der ist so alt wie ich, 37 Jahre, der hat im Elternhaus im Elternhaus in London gelebt, bei seiner Familie noch. Der hat sie mehr oder weniger auch genauso gespielt, hat seinen Algorithmus auch an die Börse gebracht und mittlerweile haben sie ihn verhaftet. Also der hat durch räuberische Strategien 40 Millionen gemacht und das Spannende aber dabei ist, wieso sie ihn noch verhaftet haben. Sie haben ihn verhaftet, weil er für den Flash Crash am 6. Mai 2010 mitverantwortlich sein soll. Das heißt, ein junger Mann mit seinem Algorithmus, wo er im Notebook sitzt, irgendwo in London im Elternhaus, ist in der Lage, dass er einen der größten Crashes, den es in der Vergangenheit gegeben hat, auslöst. Was ja eigentlich heißt, dass dieses System relativ fragil ist. Instabil, fragil. Ja. Und was man dann meinen würde, was man vielleicht in so einer Richtlinie dann mit einbaut, ist, okay, eigentlich, bevor man so einen Algorithmus an die Börse bringt, sollte man eigentlich vernünftig testen. Jetzt ist es natürlich schwierig, in einem komplexen System sozusagen Non-Live-Testing zu machen, also bevor man ins System reinspeist sozusagen, um zu wissen, was dann wirklich rauskommt. Aber es gibt noch immer, auch jetzt mit der neuen Richtlinie keine verpflichtenden Testverfahren. Ja, also sie haben schon alle möglichen Sachen, ja, die Börse sollte, aber es ist eigentlich nicht wirklich vorgeschrieben. Und was auch noch spannend ist, vielleicht im Zusammenhang mit dem Algorithmus, ist ja auch die Frage, wie kontrolliert man das? Also bei einer Finanzmarktaufsichtbehörde müsste ja eigentlich, ja, um genau Zugang und genau zu wissen, was mit dem Algorithmus vorgegangen ist und was da eigentlich passiert, was für eine Strategie die fahren und was die eigentlich machen, müsste ja eigentlich die Möglichkeit haben, Zugang zu haben zu diesem Source Code. Und auch mit der Richtlinie, mit der neuen, gibt es die Möglichkeit für die Finanzmarktaufsicht nicht. Also es kann der Kontrolleur von der Finanzmarktaufsichtsbehörde nicht in das Unternehmen reingehen und kann in den Source Code schauen, um zu wissen, was die eigentlich machen. Ja. Das wollte ich eben in Kürze sozusagen mal sehen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Ich möchte auch noch ein bisschen, es gibt mittlerweile auch eine Gegenbewegung. Ich möchte dann kurz erklären, okay, das Blatt wendet sich gerade ein bisschen für die Hochfrequenzhändler. Es gibt eine ziemliche Gegenbewegung. Ich habe schon erzählt, auf dieser TradeTech-Konferenz in Paris und habe unter anderem mit dem CEO von Aki Exchange gesprochen. Das ist eine Londoner Börse, die sind 2013 entstanden, gegründet worden und die haben irrsinnig Probleme gehabt, Liquidität zu bekommen. Ja. Und jetzt wird man natürlich meinen, wie ich es vorher gesagt habe, dass die jetzt natürlich alles damit tun, damit die Hochfrequenzhändler kommen und Liquidität reinbringen. Nein, die haben aber jetzt genau das Gegenteil gemacht. Sie haben nämlich genau diese aggressiven Hochfrequenzhändler rausgesperrt. Und was ist passiert? Innerhalb von wenigen Wochen hat sich die Liquidität verzweifacht, teilweise verdreifacht bei den Produkten. Und diese Gegenbewegungen sieht man jetzt auch teilweise auch schon in Amerika, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, wann Sie das Buch von Michael Lewis gelesen haben, die Flash Boys, wo diese Börse IEX gegründet worden ist, eben genau aus diesem Kritik an den Hochfrequenzhandel heraus, wo man dann sozusagen so eine Geschwindigkeitsbremse eingebaut hat. Also es gibt mittlerweile schon einen gewissen Gegentrend, wo man dann wirklich sagt, okay, wir wollen die raushaben, damit ein ordentlicher und fairer Handel stattfindet. Und das gar nicht so wenig erfolgreich, wie man sieht. Und was es auch noch gibt, es gibt mittlerweile auch irrsinnig viele Whistleblower schlussendlich, die aus Unternehmen rauskommen. Einer davon, den ich vielleicht noch erwähnen möchte, das ist Haim Bodek. Wenn Sie vielleicht einmal Interesse haben, sozusagen sich kritisch mit dem Thema zu beschäftigen, kann ich nur empfehlen. Haim Bodek, und da schließt sich der Kreis wieder, hat früher mal für Hull Trading gearbeitet, also von Blair Hull, einer der Pioniere vom algorithmischen Computerhandel. Hat sie dann selbstständig gemacht mit Trading Machines und hat plötzlich irgendwie glaubt, er hat einen Bug in seinem Source Code und hat halt dann ganz lange gesucht, wo das Problem war, bis er dann draufgekommen ist und bis ihm jemand von der Börse eigentlich gesagt hat, nein, es liegt nicht an ihrem Code, sondern wir übervorteilen sie die ganze Zeit mit gewissen Order Types, die wir haben, wo wir gewissen Unternehmen einen Vorteil verschaffen und die das nicht wissen, schlussendlich ein Raster durchfällt. Wobei er dann draufgekommen ist, okay, dieses System, und da komme ich jetzt wieder zu meiner Ausgangstheorie, hat schon mal ein riesengroßes Strukturproblem schlussendlich, wo einige wenige schlussendlich sehr, sehr viel gewinnen und ein Großteil davon schlussendlich verliert. Und kann Sie nur bestärken darin, dass Sie sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema vielleicht noch beschäftigen, weil schlussendlich, wenn Sie irgendwie investieren, Anlageprodukte kaufen, betrifft sich ja auch im gewissen Sinne, auch wenn Sie es vielleicht nicht hören oder nicht sehen und vielleicht nicht direkt mitbekommen. Genau. Es ist ein schwieriges Thema.
Vielen herzlichen Dank, Herr Ehrenhauser. Für mich ist dieses Thema ein sehr unbekanntes. Ja. Bis auf das, dass man halt Bilder sieht von, wie Sie gesagt haben, Situationen von Börsen, wo man noch Menschen sieht, wo aber eigentlich die Menschen jetzt nicht mehr diejenigen sind, die Dinge in den Händen haben. Beziehungsweise einzelne Begriffe ist es für mich sehr fremd. Es gab einige Momente, wo ich so ein inneres Hoppala gehört habe, bei schneller als 100 Millisekunden Befehle hinausgeschickt werden, bei Fake Orders, die bewusst gemacht werden, bei Manipulationsmethoden, um Leitungen zu verstopfen. Und ich habe mir notiert, ich möchte unbedingt nachfragen, wie sind Kontrollmechanismen? Das haben Sie jetzt schon auch angeschnitten. Und ich bin froh zu hören, es gibt Gegenbewegungen und es gibt sogenannte Whistleblower, wie Sie es auch erwähnt haben jetzt. beunruhigend natürlich auch der Gedanke, aber so wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, bei den komplexen adaptiven Systemen, dass die nicht linear sind, dass Ursache und Wirkung einander nicht korrelieren. Und Sie haben jetzt auch erwähnt diesen Crash, der vor einigen nicht allzu langer Zeit stattgefunden hat. Und ich frage jetzt ganz naiv vielleicht, was passiert bei einem Crash?
Was passiert bei einem Crash? Ja, es kommt, kurz gesagt, es kommt eine Information rein und diese Information löst bei den Computern und bei den Algorithmen schlussendlich einen Reflex aus. Und das kann schlussendlich zu einem Trend führen, ja, das wo alle dann nur mehr versuchen rauszuflüchten aus diesem Produkt und es entsteht eine gewisse Sogwirkung, wo dann der Preis schlussendlich, ja, es geht ja um einen Preis, immer weiter in den Keller rasselt. Beim Flash Crash zum Beispiel 2010, am 6. Mai 2010 war es so, dass dieser Crash innerhalb von 20 Minuten passiert ist. Mhm. Und am Schluss waren die Aktien von rund 200 Unternehmen beim Wert von gleich Null. Also dieser Crash, der da verursacht worden ist, angeblich durch den in London sitzenden jungen Mann, hat wahrscheinlich so 200 Unternehmen ausgelöscht, schlussendlich. Ja. Und da sieht man halt schon, dass eben das, was auf den Finanzmärkten passiert, schlussendlich auch eine sehr, sehr weitreichende Auswirkungen hat auf das, was in der Realwirtschaft ist. Und die Frage ist natürlich schon von diesen Crashes, ja, ist dieses System jetzt durch die Automatisierung stabiler worden? Also ich habe Zahlen gelesen von Studien, die besagen, dass seit der Finanzkrise 2007 hat es insgesamt 300 Crashes gegeben in der Sekunde und 3000 Crashes innerhalb von Millisekunden. Also die Anzahl dieser sprunghaften Kurseinbrüche ist genauso wie der Handel eben angestiegen, viel, viel schneller geworden. Also wenn Sie das vergleichen jetzt, wenn Sie sagen, okay, schrauben wir jetzt die Geschwindigkeit von heute runter auf das Jahr 2006, dann entspricht ein Crash im Jahr 1960 in den 60er Jahren mittlerweile über 300 Crashes in der Gegenwart. Das heißt, alles ist viel schneller geworden, ja. Die Crashes kommen immer häufiger, immer schneller und sie kommen und gehen. Und das Spannende halt vor allem dabei ist, dass die Hochfrequenzhändler durch diese Crashes profitieren. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele Zitate und auch Gespräche geführt, Black Monday und diese ganzen Tage, wo es wirklich Einbrüche zu Kurseinbrüchen gibt, waren teilweise die besten Tage für die Hochfrequenzhändler. Mhm. Die haben sich richtig gefreut über diesen Crash. Mhm. Ja, also ich will nicht sagen, dass Hochfrequenzhändler schlussendlich ganz viel für zu einer hohen Volatilität von einem Preis beitragen, aber was man sicherlich sagen kann, und das ist bewiesen durch die Zahlen schlussendlich, dass die richtig viel Geld machen, wenn es in Griechenland scheppert, dass die richtig viel Geld machen, wenn es einen Flashcrash gibt. Das sind ihre besten Tage.
Und wer hat letztlich Interesse an Kontrolle?
Naja, die draufzahlen schlussendlich. Und die natürlich ein Interesse dran haben und dass ein dermaßen komplexes System schlussendlich auch dann stabil ist.
Ja. Und ist die Kontrolle gleichwertig den Mechanismen, die nicht die Kontrolle haben wollen?
Ach ja, wie wir es gesehen haben, also man hat ja das wunderschön vergleichen können. Also es hat jetzt sozusagen einen neuen Gesetzesvorschlag gegeben und da hat man natürlich schon die Machtverhältnisse von den einzelnen Akteuren sehr, sehr gut erkennen können. Ja. Also ich habe mir die ganzen Forderungen der Hochfrequenzhändler angeschaut, also diese Punkte, die sie unbedingt nicht haben wollten, ja, die im Parlamentsentwurf drinnen waren. Und da muss man schon sagen, also die wichtigsten Punkte, die sie nicht haben wollten, sind schlussendlich rausgeflogen. Ja. Natürlich im Hintergrund auch mit teilweise den Niederlanden, teilweise natürlich auch mit England, die mit der City of London natürlich auch nicht wirklich Interesse haben, dass da jetzt zu mehr Regulierung oder zu einer gewissen Art von Regulierung kommt. Also ich würde schon sagen, dass es jetzt mit der MiFID II vielleicht besser wird, aber die haben sich schon gut viele Ausnahmen reinreklamiert und sie haben schon gute Arbeit gemacht da jetzt in Brüssel.
Ja. Das ist ein klares Wort. Ja. Ja. Da war schon eine Wortmeldung und hier ist auch dann gleich die nächste. Warten Sie bitte noch auf das Mikrofon. Gleich.
Na, nur zu diesem 6. Mai 2010, da war ja am Abend dann der Börsenkurs wieder, glaube ich, 3% unterm Vortag. Hat sich das System selbst korrigiert oder ist man da von außen dann mit menschlicher Hilfe eingedrungen?
Also, ich will es mal anders formulieren, vielleicht ein bisschen breiter, jetzt weniger auf diesen einen 6. Mai zu gehen. Also es gibt jetzt zwei Ansätze. Auf der einen Seite sagen die Hochfrequenzhändler, okay, sie sorgen eigentlich dafür, dass, wenn es zu so einem Kurssturz kommt, dass eine Bremse eingebaut wird. Wieso? Sie sagen, sie bremsen das eigentlich ab, weil Market Maker, ja, so wie wir es vorher gesehen haben, auf beiden Seiten Preise machen. Das heißt, wenn es einen Trend gibt, ja, und alle irgendwie aus der Küche laufen und der Market Maker bleibt drin und es gibt immer nur einen Preis, ja, sie können jederzeit kaufen oder verkaufen, dann würde das eben den Preisverfall, die Kursschwankung stabilisieren. Nur, dann gibt es halt auch die Gegentheorie und da kann man jetzt von beiden Seiten, kann man dann, ja, woran man halt glaubt, also dass schlussendlich genau die Algorithmen den Trend befeuern und dass vor allem die Market Maker dann, wenn es eben kritisch wird, nicht unbedingt in der heißen Küche drinnen bleiben, sondern genauso rausrennen aus der heißen Küche, weil es dann auch wirklich wehtut für ihnen und wenn es wehtut, sind sie auch ganz ungern in der Küche. Also ich glaube, es kommt dann schlussendlich auf die Strategie, guter Roboter, schlechter Roboter an, bleibt er in der Küche drinnen, ja, stellt weiterhin den Preis, dann kann er wirklich dafür sorgen, dass es nicht ganz runterrasselt. Oder rennt er mit den anderen alle raus aus der heißen Küche, dann geht der Preis natürlich nur weiter runter. Also es kommt schlussendlich auf die Strategie drauf an, ob man den Hochfrequenzhändlern zuschreiben kann, ob sie jetzt ja, so einen Kurseinbruch aufhalten, ja, und wieder gegensteuern.
Da ist die nächste Wortmeldung.
Frau Wagner, Sie haben so nett eingestanden, dass Ihnen das Thema an sich ferne ist oder etwas fremd ist. Und daher habe ich gedacht, also da möchte ich eine Anmerkung machen dazu, weil das eben für die meisten Normalbürger der Fall ist und weil die wenigsten wissen, wie sehr sie davon betroffen sind. Mhm. Weil wir haben heute ja sehr drastisch gesehen, mit welch ungeheurem Aufwand, der natürlich auf Kosten von Werteschaffung für die in der Realwirtschaft geht. Mhm. Weil es sind im Grunde genommen, der Aufwand in Geld muss von den Konsumenten ja aufgebracht werden. Ja. Und das mit diesem irrsinnigen Aufwand, der da getrieben wird, nichts anderes geschaffen wird als veränderte Herrschaftsformen. Das heißt, es geht im Grunde genommen um Herrschaft und damit betrifft es uns alle und daher sollten sich eigentlich alle mit der so an die Seite geschobenen Ökonomie und Geldfragen und so weiter auseinandersetzen.
Das ist mir schon klar, dass es mich in der Hinsicht betrifft. Und ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr für das Statement. Aber ich kenne die beschriebenen Mechanismen einfach nicht. Ja? Ich weiß sehr wohl, dass wir alle davon betroffen sind. Darum habe ich gleich gefragt, wie das ist mit Kontrolle und all diesen Dingen. Aber danke. Ich weiß, aber ich nehme das gern entgegen. Ja, genau. Hier, glaube ich, gibt es die nächste Meldung, oder? Ja.
Ich hätte eine Frage, und zwar ist das Thema generell für mich sehr spannend, aber trotzdem sehr undurchsichtig. Inwiefern haben denn da die Gruppen, die jetzt nicht für den Hochfrequenzhandel sich einsetzen oder generell einfach dagegen sind, vom Lobbybudget jetzt überhaupt die Möglichkeit, gegen diese anderen Lobbygruppen, die anscheinend da sehr viel Budget aufgebracht haben, um sich da bei den Politikern bemerkbar zu machen, inwiefern können die sich bemerkbar machen?
Ist eine Frage, die ich nicht ganz genau beantworten kann, weil ich die Budgetzahlen von den einzelnen Lobbying-Organisationen jetzt nicht weiß. Ja, ich weiß nur, dass sie wirklich die proprietären Hochfrequenzhändler schlussendlich zusammengeschlossen haben, auch wirklich zur MIFID hin und sehr, sehr konstatiert gemeinsam gearbeitet haben, wirklich Strategien entwickelt haben, ja, die an meinen ehemaligen CEO von IMC zum Beispiel dann als Head von diesen Lobbying-Organisationen installiert haben. Also die haben mit sehr, sehr vielen Kenntnissen, ja, über die Sachmaterie einen riesengroßen Vorteil. Weil das große Problem, und ich habe mit einigen vom Wirtschaftsausschuss gesprochen im Europäischen Parlament, war schlussendlich, dass sie im Parlament eigentlich keiner auskennt hat. Ja, auch nicht im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Also das Thema Hochfrequenzhandel ist jetzt nicht nur vielleicht bei uns ja ein Themenfeld, das ja vielleicht noch ein bisschen wie ein schwarzes Loch schlussendlich ist, sondern das war auch im Wirtschafts- und Währungsausschuss so. Und der große Vorteil natürlich dann von den Hochfrequenzhändlern war, sie waren diejenigen mit der Expertise. Und sie konnten natürlich ganz, ganz leicht schlussendlich ihre Papers, ihre Studien, ihre Argumente präsentieren vor Politikern, die ja, sehr gewillt waren, dazu zu lernen, nur halt leider von der falschen Seite. Und vielleicht, wo man dieses Machtverhältnis so ein bisschen spiegeln kann, ist, wie die Hearings zum Beispiel besetzt wurden im Europäischen Parlament und vor allem im Econ-Ausschuss. Und da war es klar, also da sitzen die Hochfrequenzhändler drin, also da war jetzt niemand von groß von der Universität oder schlussendlich von irgendwelchen NGOs oder Gewerkschaften oder was auch immer. Also das war schon eine sehr einseitige Berieselung, die man da veranstaltet hat im Econ-Ausschuss. Ja, das große Problem, also ich habe mit einem Mitglied im Econ-Ausschuss gesprochen, der eben auch in den Trilogverhandlungen dabei war. Und der hat einfach gesagt, es hat insgesamt 3 Leute gegeben im Econ-Ausschuss, die wirklich Ahnung gehabt haben. Und das waren 3 Konservative, die aus London gekommen sind und vorher im Finanzmarkt gearbeitet haben. Also es geht nicht nur unbedingt darum, wie mächtig sozusagen die Lobbying-Vereinigung ist, sondern auch, okay, was für Wissen und was für einen Wissensstand schlussendlich es im Wirtschaftsausschuss gibt oder halt innerhalb der Politik gibt und woher dieses Wissen dann auch kommt, wie das gewachsen ist da drinnen. Und da muss man ganz klar sagen, ja, also die Debatten, die dort stattgefunden haben, waren von diesen 3 ECR-MEPs aus London oder aus England schlussendlich, sind dominiert worden und der Rest hat eigentlich nicht wirklich Ahnung gehabt.
Das heißt, da kann man diesen Politikern, die dann schlussendlich dann dafür verantwortlich sind, dass da Gesetze bestimmt werden oder dass dort generell was passiert, da kann man denen eventuell, wenn die nicht so gut Bescheid wissen, einfach ein paar Knochen hinwerfen und dann müssen sie das dann irgendwie halt verarbeiten. Aber ob das jetzt wirklich ein guter Knochen ist oder ein schlechter Knochen, das wissen sie dann am Ende nicht. Es ist halt ein Knochen, aber sie haben nicht die Auswahl, dass sie jetzt sagen, okay, ihr habt jetzt viel Informationen.
Ja, es ist ein sehr schnelllebiger Prozess. Also wenn man Politiker ist, im Europäischen Parlament ist, also man macht tausende von Abstimmungen. Man beschäftigt sich mit so vielen unterschiedlichen Themen. Ich habe zu Dingen abgestimmt, wo ich auch überhaupt keine Ahnung gehabt habe, ja. Also das muss man einfach also so offen sagen. Eigentlich ja. Vielleicht. Also ich bin kein Landwirtschaftsexperte. Als Parlamentarier stimmt man aber auch über Landwirtschaftsfragen ab. Ja. Und dieses riesige Themenspektrum, das man als Politiker ausfüllen muss, ja, führt zwangsweise dazu, dass man einfach Wissenslücken hat. Ja. Auch selbst schon einmal, wenn man sich spezialisiert auf Wirtschafts- und Währungsfragen, also dieser Facettenreichtum an Inhalten und Themen, schon alleine nur von dem spezifischen Gebiet in einem Ausschuss, ist riesig. Ja? Und dann kommt so ein spezialisiertes Thema wie der Hochfrequenzhandel, wo es um Computer geht, um Technik. Ja? Dann sind das Abgeordnete aus einer neuen Generation, aus einer älteren Generation. Ja? Das sind jetzt vielleicht keine 20, 30-jährigen jungen Menschen, die mit dieser Technik vielleicht auch groß geworden sind und aufgewachsen sind. Für die ist das natürlich auch, wenn sie das hören, ja, also Algorithmus, was da passiert, ist das halt, die müssen sich erst reinarbeiten, ja, und da haben sie aber gleichzeitig noch ganz viele andere Themen. Und also mache ich das jetzt zum Vorwurf, ich glaube, ich würde es den einzelnen Abgeordneten unbedingt zum Vorwurf machen, sondern ich glaube, dass das System, so wie es jetzt in einem Parlament funktioniert, oder vonstatten geht, nicht funktioniert. Ja. Also ich glaube, dass man das viel spezialisierter machen muss. Man muss viel klarere Regeln haben, welche Informationen in das Haus reinkommen, wie die Informationen raus reinkommen, wie die Informationen dann in die Kommission reinkommen und, und. Also das müsste man viel besser steuern, damit einfach der Abgeordnete, der schlussendlich überfordert ist, und so oft muss man auch sagen, ja, also der kann sich auch nur verlassen auf den anderen, wo er es glaubt, also wie macht man es dann, also wie funktioniert es bei der Abstimmung, ja, okay, Landwirtschaftsthema, ja, keine Ahnung, ich schaue mal an, okay, ich kenne den jetzt von den Grünen, ich weiß, dass der Kenntnisse hat von der Landwirtschaft, ich weiß, dass der das gut meint, ja, und dann folgt man halt dem seine Abstimmungsempfehlungen, ja.
Aber im Endeffekt, also mit dem eigenen Fachwissen war ich nicht in der Lage, schlussendlich alle Themen zu behandeln. Also ich würde jetzt den einzelnen Abgeordneten das nicht als persönlichen Vorwurf machen, sondern ich glaube einfach, dass in der Art und Weise, wie mit Informationen und mit Zuständigkeiten umgegangen wird, einfach grundsätzlich was geändert werden muss da in dem Haus. Also das gilt wahrscheinlich für alle Parlamente. Ja.
Weitergeben, aber vielleicht nur eine anschließende Frage. Ist da eine Bewegung, jetzt, dass Sie kritisieren, dass da die Politiker gar nicht Bescheid wissen können, weil es so viele Themen gibt und man sich selbst in einem Themengebiet nicht immer über alles Bescheid weiß, gibt es da auch schon eine Bewegung, weil Sie jetzt selber schon so angeschnitten haben? Gibt es da schon Bewegung?
Ja, also man muss natürlich schon unterscheiden. Also es gibt ja verschiedene Typen von Politikern. Ja, es gibt sehr wohl, und das schätze ich halt natürlich auch an diesem Listenwahlrecht schon, dass es einfach auf den hinteren Plätzen der Liste immer wieder Abgeordnete gibt, die einfach gute Fachmänner sind. Ja, oder gute Fachfrauen, die sie einfach die Experten sind, die sich im Thema gut auskennen, die nicht im Rampenlicht stehen müssen, ja, und sie permanent um die tägliche Pressearbeit und diesen ganzen Tohuwabohu, der da irgendwie stattfindet, kümmern müssen, sondern die einfach ganz in Ruhe und sachlich an ihrem Thema arbeiten kann. Und dann gibt es natürlich eher so ein bisschen die Rampenschweine, ja, die einfach ganz gerne auch im Fernsehen sind, die sich mit der Materie eigentlich nicht wirklich beschäftigen, sondern sie halt irgendwie von Presseabteilung schnell die Zitate halt herholen lassen und halt dann ja, das auswendig lernen und dann irgendwie ganz nette Statements, weil die sind nicht nur 20 Sekunden lang im Fernsehen, da kann man schnell einmal sehr intelligent rüberkommen, ja, obwohl man eigentlich keine Ahnung hat von dem, was man eigentlich redet. Ja. Also man sagt ja immer so, als Politiker muss man durchaus auch unter vollem Bewusstsein Nonsens reden können. Ja.
Hier ist bitte die nächste Wortmeldung.
Ich habe zwei Fragen, die aneinander anschließen. Sie haben jetzt 1.000 Euro reingesteckt, 35% Gewinn in 8 Monaten. Erstens
8 Wochen.
8 Wochen. Es dauert ja ein Zeitlang, bis man diese Geldmenge, das ist ja jetzt nicht eine klassische Geldmenge wie Bargeld oder Buchgeld, das hat ja, ist ja eine andere Geldmenge, bis man das umwandelt in eine Geldform, die man dann abheben kann, die man dann ausgeben kann. Denn der Prozess würde mich interessieren, wie das funktioniert. Und dann anschließend die Frage, wenn Sie jetzt sagen, die ganz wenige gewinnen und die meisten verlieren, was macht man dann mit diesen Summen an Geld? Geht man dann in Dark Pools oder was halten die dieses Geld dann? Und, oder führt es dann dazu, wie der Herr gesagt hat, dass eben dann Investitionen nicht mehr möglich sind, weil das irgendwo stecken bleibt? Also die zwei Fragen interessieren mich.
Also wie kommt das Geld rein und raus? Also auf dem klassischen Beispiel, das ist bei BitMEX, ist eine Bitcoin-Börse. Das heißt, ich lege mir ein Bitcoin-Wallet an, gehe an eine Bitcoin-Börse, kaufe mir mit Euros in dem Fall Bitcoins, überweise das auf das Konto, was ich da auf der Börse habe, da habe ich meinen Account angelegt und innerhalb von 5 Minuten, naja, es dauert mit dem Wallet anlegen und so wahrscheinlich ein bisschen länger, aber wenn man das Wallet schon hat, ist das Geld oder die Bitcoins innerhalb von 5 Minuten auf der Börse und dann drücke ich schon den Button und lege los und bin Holodoro im Casino und kann eigentlich schon zocken. Also das geht relativ schnell und dann halt, wie man das Geld halt wieder rauskommt, ist vielleicht ein bisschen die schwierigere Frage, weil es natürlich einen Wechselkurs gibt und die Frage ist immer, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich die Bitcoins wieder raushole. Ja. Und dann ist es nicht eine Frage von der Technik, von der Geschwindigkeit, sondern es ist eher eine Frage vom Zeitpunkt, ja, weil der Bitcoin-Kurs wohl natürlich sehr volatil ist. Ja. Also der ist nicht so wie der Euro, sondern da geht schon rauf und runter und da rumpelt schon kräftig. Da muss man sich schon genau überlegen, schlussendlich, wann man das Geld wieder rausholt. Und ich meine, da gibt es verschiedene Techniken, man kann das hedgen und und. Das ist alles auch schon möglich da in dem Bereich. Aber es ist eher eine Frage vom richtigen Zeitpunkt in Bezug auf Wechselkurse.
Okay, dann ist vielleicht die Problematik in einer Bank größer. Wenn jetzt eine Bank, die keine Trennbank, kein Trennbankensystem hat, im Investmentbankenbereich investiert, dann muss sie ja das Geld woher haben. Und das ist ja jetzt nicht ein privater Banker, der da drinnen sitzt und sagt, sondern der muss sich sie aus dem Geschäftsbankenbereich holen.
Die Frage verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz.
Dann machen wir es nachher. Ich glaube, sie ist zu spezifisch. Okay, aber vielleicht noch.
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo man Geld aufstellt. Ja? Also bei Hochfrequenzhändlern ist es meistens so, dass das, wie gesagt, also proprietäre Handelsunternehmen sind. Das heißt, die holen sie Eigenkapital rein, die holen sie institutionelle Investoren rein ins Unternehmen und die handeln dann schlussendlich mit dem eigenen Unternehmen. Jetzt kann ich es natürlich auch anders machen und sage, okay,
weiß ich nicht, ganz trendy jetzt zur Zeit, ich mache irgendwie ein Crowdsource-Projekt und sammelt einfach Geld ein, schlussendlich für mein Bitcoin-Hochfrequenzhändler, und verkaufe sozusagen an Sie, ja, an das Publikum, schlussendlich Anlageprodukte, und mit dem Geld zocke ich dann auf einer BitMEX oder auf der BitMEX-Börse. Und dann zahle ich schlussendlich den Gewinn, den ich mache, dann schlussendlich an die Leute wieder raus. Ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, wie man Geld reinholt, um das zu machen. Faktum ist, ja, wenn man es so macht, eben wie es mein Freund gemacht hat und wo ich da eben ein bisschen daran beteiligt war. Also die Frage ist ja, okay, wieso machen wir das jetzt sozusagen nicht professioneller? Eben, es ist jetzt schon eine Frage, wie man skaliert so ein Unternehmen. Also es ist ein Forschungsprojekt, aber wenn man das jetzt unternehmerisch tätig machen will, braucht man halt schlussendlich auch Geld. Ja. Also wenn man es jetzt bei Flow Traders vergleicht, also die brauchen, um 1 Euro zu machen, brauchen sie schon 2000 Euro Handelsvolumen. Also man braucht schon Geld, um damit auch reich zu werden. Und wenn man halt selbst keines hat, muss man es sich extern besorgen. Und das heißt, wenn man es sich extern besorgen muss, ist man dann wieder nicht unabhängig, sondern man arbeitet für die, wo das Geld reinkommt. Insofern ist dann die Frage, will man das oder will man das nicht. Ja. Also ja, man braucht auch Geld, um Geld zu verdienen. Ja.
Danke. Hier war die nächste Frage. Ja, das ist gleich hier.
Eine technische Frage, wie seid ihr dann an die Börse angekoppelt? Sie haben immer gesagt, wir haben den Algorithmus an die Börse gebracht. Aber normalerweise macht ihr einen E-Broker, das ist eben eine Software, ich sage das Software dazu, nicht Algorithmus, die dann die Erlaubnis haben, dass sie an der Börse einen Link bekommen oder einen Knoten oder so, ne? Und ihr habt mit einem eigenen Programm diesen Link bekommen.
Es gibt keine Zwischenstelle, die zwischengeschaltet wurden. Also ja, wenn Sie jetzt Aktien kaufen sozusagen, dann gehen Sie jetzt zu einer Institution hin und über diese Institution tätigen Sie dann den Einkauf. Wir haben einen direkten Zugang gekriegt und das ist bei vielen Hochfrequenzhändlern schon, dass die einfach einen direkten Zugang zum EDV-System kriegen, wo sie einfach schlussendlich ihre Computer dranhängen. Also da ist nichts mehr zwischengeschaltet.
Aber da muss man registriert sein dann.
Da muss man sich als Mitglied schlussendlich bei der Börse anmelden, natürlich.
Da kann nicht jeder Raubritter sozusagen mit seiner Piratsoftware dann anschließen.
Ich würde schon sagen, dass wir ein bisschen Raubritter tun.
Nein, aber wie, genau das interessiert mich. Musstet ihr dann dort Reisepässe, Kopien hinschicken oder wie geht das bei sich?
Ja, das ist dann schon ein registrierter Prozess, wobei das von Land zu Land unterschiedlich ist. Also innerhalb der Europäischen Union haben sie natürlich die Vorschriften, was das betrifft, in den letzten Jahren relativ hochgeschraubt. Jetzt im Bitcoin-Bereich ist das natürlich noch, und das ist auch wieso ein Forschungsprojekt in dem Bereich so interessant ist, weil das halt ein ziemlich unreglementierter Markt noch ist. Ja. Also das ist noch so ein bisschen Goldgräberstimmung, da kann man noch ein bisschen Geld machen. Ja, da schert sich noch keiner so wirklich drum, weil der Markt relativ klein ist. Da kann man noch richtig wild sein. Ja. Also da kann man noch Sachen ausprobieren und da kann man noch ja, auch Geld verdienen und. Also das ist wilder Westen dort schlussendlich noch. Ja. Aber halt so auf den reglementierten Finanzplätzen und Handelsplätzen, ja, da gibt es natürlich schon größere Regeln und Vorschriften, die man halt erfüllen muss, damit man dorthin kommen kann. Aber wie gesagt, halt, so ein richtig verpflichtendes Testprogramm für einen Algorithmus, also verpflichtend jetzt nicht, wobei sie da schon, da gibt es einen Trend jetzt mittlerweile schon, dass Börsen einfach schon Zertifikate einholen und sich schon anschauen, was dann schlussendlich da reinkommt an Algorithmen. Ja.
Danke.
Die Dame hinten bitte, bis das Mikrofon bei Ihnen gelandet ist. Also ich muss sagen, mir ist das ein bisschen unheimlich alles.
Wenn ich das richtig verstanden habe, so werden die Kurswerte eigentlich bestimmt durch Handel, also kaufen, verkaufen. In welcher Beziehung steht das jetzt zum Beispiel mit dem ATX oder dem DAX, wenn man kurz vor 8 Uhr die Nachrichten hört, so heißt es, der DAX ist gefallen, gestiegen, weil das Unternehmen so und so Gewinn gemacht hat oder Prognosen macht. Wie kann ich das verstehen? Ich sehe die Börse vor mir in Wien, so wie das besprochen wurde. Also da stehen Leute, die handeln und die beobachten die Betriebe, ob sie wirtschaften oder nicht wirtschaften und der Kurs wird dadurch bestimmt. Wie kann ich das verstehen mit diesem Hochfrequenzhandel und einem ATX oder einem DAX?
wie das zusammenhängt. Also worum geht es? Also Sie haben Telekom-Unternehmen. Diese Telekom-Unternehmen ist an der Börse, gibt Aktien rauf, man kann sich Firmenanteile kaufen. Sie können sich Aktien kaufen. Und von diesen Aktien gibt es einen Preis. Und dieser Preis eben bestimmt, zu welchem Preis sie schlussendlich kaufen oder verkaufen. Der ATX ist schlussendlich, der fasst jetzt unterschiedliche von diesen großen Unternehmen zusammen und bildet einen Index, ja, dass man sozusagen einen gewissen Trend erkennen kann, was mit dem Preis schlussendlich von diesen großen Unternehmen passiert ist. Und der Hochfrequenzhandel hat insofern einen Einfluss darauf, dass er schon einen Einfluss auf den Preis auch nimmt, ja, weil der Preis ja natürlich schon eine Frage von Angebot und Nachfrage ist und natürlich von der Liquidität, die innerhalb von so einem Produkt vorhanden ist. Also wenn Sie, wenn es zum Beispiel die Notwendigkeit gibt, dass Sie verkaufen müssen, die Aktie, ja, Sie müssen ganz dringend verkaufen, nur es gibt auf der anderen Seite niemand, der Ihnen die Aktien abkauft, dann werden Sie wahrscheinlich immer bereit sein, noch eine Spur billiger zu verkaufen, ja. Und sie drücken damit den Preis schlussendlich. Und die Hochfrequenzhändler, die jetzt da Liquidität reingeben, ja, die einfach dafür sorgen, dass schlussendlich auch immer ein Preis gibt, haben natürlich dann durch, dass sie Liquidität geben, natürlich schon einen Einfluss auf den Preis auch. Ja.
Haben die Börsen in Europa, sprich jetzt diese zwei, die ich angesprochen habe, auch, sind die auch in diesem Handel drinnen oder ist es so eine konservative Art des Handelns, wo eine Hochfrequenz...
Also konkret an der Wiener Börse gibt es eine kleine Gruppe von Hochfrequenzhändlern, die dort tätig sind. Ich habe ja das Unternehmen Flow Traders zum Beispiel schon genannt, eben dieses Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, das auch in die Börse gegangen ist letztes Jahr. Die sind zum Beispiel an der Wiener Börse aktiv. Es gibt auch amerikanische Hochfrequenzhändler. Virtu zum Beispiel ist ein Unternehmen, das ist nochmals deutlich größer als Flow Traders. Die handeln auf über 150 verschiedenen Börsen weltweit. Der CEO von Virtu, der Vinny Viola, ist einer der reichsten Börsenhändler mittlerweile weltweit, wenn man dieser Forbes-Liste glauben kann. Also ja, auch an der Wiener Börse gibt es selbstverständlich Hochfrequenzhändler. Es gibt aber auch ganz interessante Börsen auch in Deutschland. Also es kommt auf die, also ich würde nicht sagen, dass auf jeder Börse auch Hochfrequenzhändler sind. Es kommt auch immer darauf an, welche Produkte dort angeboten werden und ob diese Produkte in ihrer Struktur schlussendlich auch spannend sind für Hochfrequenzhändler. Die Eurex zum Beispiel in Frankfurt ist sicherlich eine sehr beliebte Börse für Hochfrequenzhändler. Andere Börsen vielleicht wie Stuttgart in Deutschland vielleicht jetzt weniger beliebt sind. Ja.
Und wird sozusagen der ATX und der DAX jetzt speziell beeinflusst durch diese Hochfrequenzhändler?
Also ich würde sagen, dass der Preis selbstverständlich beeinflusst wird von einer Aktie von diesen Hochfrequenzhändlern. In welchem Umfang kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich wüsste jetzt auch keine Studie, die da jetzt irgendwie zitieren könnte, die das jemals einmal untersucht hat. Aber natürlich haben Hochfrequenzhändler einen Einfluss auf Preis. Sind sie da? Sind sie nicht da? Schon alleine diese Entscheidung hat einen deutlichen Einfluss auf den Preis schlussendlich von einem Finanzprodukt. Ja.
Hier war noch einmal eine Wortmeldung. Und dann der junge Herr. Ja.
Vielleicht nur ergänzend zu der Dame, selbstverständlich. Also Herrenhauser hat ja nur immer gesprochen von Geld verdienen. Das heißt, das ist etwas, was wo verdienen ja vielleicht der falsche Ausdruck dafür ist, also Geld an sich ziehen oder Geld für sich heranziehen als Einkommensmöglichkeit. Da ist nicht der unternehmerische, also der realwirtschaftliche Wert damit verbunden. Und selbstverständlich, man sieht ja, wenn diskutiert wird über eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 500 Millisekunden, ist ja das an sich absurd, weil es ist völlig egal jetzt, ob es auf eine Nanosekunde oder 500 Millisekunden der Hochfrequenzhandel läuft, weil innerhalb von Millisekunden ändert sich realwirtschaftlich an einem Unternehmen überhaupt nichts. Das heißt, es würde durchaus genügen, wenn es 2, 3, soll es sein 4 Auktionen an den Börsen pro Tag gibt. Also im Grunde genommen ist Hochfrequenzhandel realwirtschaftlich entbehrlich, aber es würden einige wenige weniger Geld verdienen können. So würde ich das sehen. Also
da sitzt die Frage schon in den Startlöchern. Ich sehe es in den Augen. Das Mikrofon ist gleich da.
Ob Hochfrequenzhandel entbehrlich ist?
Diese Anmerkung war ja sehr interessant. Was ist Ihre Reaktion drauf? Das wäre auch interessant.
Also ist schon einmal die Frage, wie steht man eben zum Automatisierungsprozess generell in der Industrie und dann vor allem auch in Bezug auf die Finanzindustrie? Und ich bin schon einer, der, also erstens kann man den Zug sowieso nicht aufhalten. Ja? Also zu glauben, dass dieser technische Fortschritt und die technischen Möglichkeiten, die es gibt, nicht am Finanzmarkt Einzug halten und dementsprechend Algorithmen, Computerhandel auf irgendeiner Art und Weise da wieder rausgenommen werden kann aus diesem komplexen System, ist ja also ist Unbug, also ist unmöglich. Ja? Also das existiert, das kriegt man auch nicht weg. Aber wo ich glaube ich schon bin, auch beim Herrn Hoppenberger, ist, also dass das hochfrequente algorithmische Computerhandel schlussendlich überhaupt keinen Mehrwert hat für die Realwirtschaft. Ich glaube, dass die Automatisierung von Prozessen sehr wohl einen Mehrwert für die Realwirtschaft hat. Im Endeffekt, dass man Transaktionskosten einspart zum Beispiel. Ja.
Finde ich auf jeden Fall auch interessant, dass man die Geschwindigkeit dann vielleicht herausnimmt, aber dass man das Ganze natürlich auf Computern schon macht und alles sich vernetzt, das ist ja auch ein Fortschritt. Und da fand ich es ja auch interessant, inwieweit halt das Ganze dann, wenn Sie da vom Vokabular zocken sprechen, und das haben Sie vorhin ja so gesagt, es wird gezockt, es wird fast schon casinoartig Geld verschoben und Gewinne eingestrichen, inwieweit das eigentlich dem Allgemeinwohl, also wenn jetzt der Politiker sagt, er will jetzt für alle ein gutes Leben haben und dann sagen wir sie, da streichen einige wenige durch diese hohe Geschwindigkeit diese Gewinne ein, aber halt sehr punktuell, natürlich fällt es dann auf der anderen Seite wieder und dann verlieren manche sogar Pensionen durch diese Fonds. Ist das dann nicht eigentlich verwerflich?
Also ich glaube, ich habe sehr deutlich gesagt, dass dieser Finanzmarkt in einer sehr, sehr schwierigen Strukturkrise drinnen ist und der Kern dieser Strukturkrise ist schlussendlich, dass er unfair ist und die Kernfunktion, was der Finanzmarkt eigentlich erfüllen soll im Sinne von, dass unternehmerisches Risiko abgesichert wird und dass die Realwirtschaft schlussendlich zu Liquidität kommt, dass das schlussendlich von der Marktstruktur her nicht mehr im Fokus steht, ja. Und dass eigentlich ja das Zocken, so wie es ich vielleicht sehr plakativ genannt habe, ja auch innerhalb der Struktur mittlerweile schon drinnen ist. Ja, also dass es schon ein Strukturproblem ist. Es ist nicht nur mehr so, dass ein paar Akteure sozusagen eine relativ gute Struktur ausnützen, sondern es ist mittlerweile so, dass sie die Marktstruktur eigentlich an dieses Zockerverhalten angepasst hat, ja, und dadurch eine irrsinnige Schieflage bekommen hat.
Und das andere, was Sie auch noch angesprochen haben, das ist ja eigentlich, dass man nicht unbedingt jetzt auf diesen Hochfrequenzhandel an sich schauen sollte, sondern auch auf den Kapitalismus, den man dann vielleicht regulieren sollte, wo man fragt, kann man den Kapitalismus überhaupt regulieren, damit dann am Ende das entschärft wird? Also das, was wir heute besprochen haben, da ist das, glauben Sie, man kann das machen, man kann den Kapitalismus regulieren? Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch in sich?
Also wenn ich mir jetzt anschaue, also ich habe mir die MiFID 2 wirklich durchgelesen, ja, und das Ding hat 1800 Seiten an Reglement. Ja. Also es wird auf jeden Fall versucht, gewisse Dinge zu regulieren. Die Frage ist nur, macht man es richtig oder macht man es falsch? Und ja, natürlich kann man Systeme in einer gewissen Art und Weise steuern. Ja. Also jegliches System kann man auf einer gewissen Art und Weise steuern. Also wenn Sie zu Hause ein Biotop haben, ja, und sie pumpen das Wasser weg aus dem Biotop, ja, dann werden sie das System sehr gewaltig steuern damit. Ja. Also da wird was passieren mit der ganzen Pflanzen und dieser ganzen Pflanzenwelt und dieser Artenvielfalt, die dort existiert. Das System wird sich wandeln. Und genauso wie dieses Biotop ein komplexes System ist, ist der Finanzmarkt auch ein komplexes System. Und wenn Sie dem Liquidität entziehen, Liquidität hinzufügen, ja, Wasser wegnehmen, Wasser hinzufügen, wenn Sie gewisse Regeln machen, können Sie dieses System steuern. Die Frage ist nur, und das war eben das Beispiel mit dem Kapitalismus, eben was die Größe betrifft. Ich habe also jetzt nicht direkt vom Kapitalismus gesprochen, sondern ich habe auf ein Problem des Kapitalismus gesprochen, ist, dass wir einfach verabsäumt haben, dass man Akteure nicht zu groß werden lässt, ja, dass gewisse Akteure systemrelevant sind. Und ich glaube, das ist genau wichtig, dass man in komplexen Systemen schlussendlich Akteure nicht zu groß werden lässt, nicht systemrelevant werden lässt, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, durch die Evolution, ja, die halt solche Systeme durchmachen, ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie auch schlussendlich wieder absterben und das Neues nachwachsen kann. Ja. Es ist vielleicht auch noch ein spannendes, also ich habe mal Studien durchgelesen, weil ich glaube, dass man, um Finanzmarkt zu verstehen, glaube ich, ist es auch ganz, ganz gut, wenn man Biologie oder biologische Studien durchliest oder also wenn man sich mit Physik beschäftigt. Und es ist natürlich schon die Frage, ist Komplexität für ein System in Bezug auf Stabilität ein Vorteil? Die Biologie ist eigentlich immer davon ausgegangen, bis vor wenigen Jahren, dass die Komplexität in so einem System eigentlich was Gutes ist. Die neueren Studien, so wie ich es gelesen habe, auf jeden Fall, sagen eigentlich mittlerweile das Gegenteil. Da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, wo man den Schilfgürtel im Burgenland untersucht hat und wo man gesehen hat, dieser artenarme Schilfgürtel da im Burgenland, der über so Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang wirklich gut überlebt hat und stabil war, ja, als biologisches System, und gleichzeitig aber auch Regenwälder untersucht haben, wo es eine irrsinnige Artenvielfalt gegeben hat, wo es eigentlich ein sehr komplexes System war, die sich immer wieder durcheinander gerüttelt hat und die immer irrsinnig viele Probleme gehabt haben, also systemische Probleme. Darum gibt es eben jetzt, oder so wie ich gelesen habe, ich bin jetzt kein Biologe, aber ich gesehen und gelesen, dass einfach Komplexität für ein System nicht unbedingt ein Vorteil ist, sondern eher ein Nachteil ist, und dass man eigentlich die Komplexität aus so einem System durchaus rausnehmen soll. Und das gilt natürlich auch für den Finanzmarkt. Also wenn ich dann am Tisch 1800 Seiten hinknall mit einem Reglement und vergiss eigentlich auf die wichtigsten Punkte, ja, wie man ein komplexes System eigentlich regelt, dann habe ich das ganze Ding eigentlich nur viel komplexer gemacht, wie es vorher war. Und die Frage ist, hat man es in dem Punkt richtig oder falsch gemacht? Und ich kann ganz klar sagen, also was die Politik von der Europäischen Union in dem Punkt gemacht hat, im Punkt Komplexität oder Vereinfachung, haben sie einfach falsch gemacht. Ja.
Hier ist eine Wortmeldung und dann eine zweite auch dann gleich daneben.
Ja, Sie haben uns jetzt natürlich den Eindruck vermittelt, mit 35% Gewinn, mit HFT-Trading, mit Algo-Trading, ist man immer auf der Seite der Gewinner. Das möchte ich bezweifeln. Das, was Sie gewonnen haben, hat eigentlich ein anderer verloren. Es ist ja nichts geschaffen worden. Möglicherweise die nächsten Nachwuchten wären Sie bei den Verlierern gewesen. Und richtig, ja. Ich kann Ihnen nur sagen, ein guter Trader macht einen Gewinn per anno von 5-7% netto. Das sind so Erfahrungswerte. Sie haben sich natürlich eine der schärfsten Sachen, Bitmex, ausgesucht. Er ist gleich im Forex-Handel auch gehen können. Das sind ähnliche scharfe Sachen mit Hebelzertifikaten. Aber was Sie uns verschwiegen haben bei der Lösung, man bräuchte die Sache nur besteuern. Für jeden Trade eine Steuer einheben. Wird lange diskutiert.
Ja.
Was draus wird, weiß ich nicht. Vielleicht können Sie, was von der EU angedacht ist in der Richtung, vielleicht
Finanztransaktionssteuer.
Vielleicht noch einen Punkt einzuwenden. Sie sind als Mensch dahinter gesessen beim Computer, was mir Angst macht an und für sich, wenn ein zweiter und ein dritter Computer dahinter sitzt und die Entscheidungen trifft, anstatt eines Menschen. Das macht mir Angst.
Ja, okay. Vielleicht erstens bezüglich Gewinn. Ich kann es Ihnen ganz gerne sagen. Also ich habe vorhin das Unternehmen Virtu schon angesprochen. Die sind, ich glaube, es war 2014 wollten sie an die Börse gehen. Und großes mediales Tohuwabohu. Okay, Virtu geht an die Börse und Virtu wollte natürlich ganz stolz ihre Zahlen verkünden. Und sie haben einfach offen zugegeben, dass sie in den letzten 6-7 Jahren an keinen einzigen Handelstag ein Minus gemacht haben. An keinen einzigen Handelstag. Sie haben es bereut, dass zugeben haben, wie viel Geld sie machen, ja, weil das natürlich zu einer riesengroßen kritischen Debatte geführt hat, nur dazu, weil in demselben Moment oder kurze Zeit davor das Buch von Michael Lewis Flash Boys rausgekommen ist und in Amerika dann schlussendlich eine große Debatte ausgelöst worden. Die haben schlussendlich ihren IPO verschoben, sind ein Jahr später an die Börse gegangen, weil einfach der mediale Druck so groß war. Und der CEO von Virtu hat auch im Nachhinein gesagt, also wenn er gewusst hätte, was das auslöst, ja, er wollte ja eigentlich nur sagen, hallo, wir sind die richtig Guten am Markt. Wer bei uns ist, ist bei den Gewinnern. Ja, da wird Kohle gemacht. Hat aber eigentlich darauf vergessen, wie die reale Wirklichkeit dann wirklich tickt. Und er hat gesagt, also das hätte er nicht mehr gesagt. Ja. Also so viel zum Thema Gewinn machen. Also das ist kein Geheimnis, dass die täglich Gewinn machen und täglich auf der Gewinnerseite sein. Und das ist halt natürlich auch die Frage mit Mensch oder Computer. Also mir macht es jetzt zum Beispiel keine Angst, ob da jetzt ein Computer handelt oder ein Mensch handelt. Also ich würde eher sagen, der Computer ist eigentlich rationeller. Also ein Mensch, ja, mit seiner ganzen Emotion, ja, mit dem ganzen Chaos in seinem Kopf, ja, mit all seinen Eigenschaften und so, ist für mich gefährlicher als wie ein Algorithmus, der eigentlich nach ziemlich klaren Regeln seine Entscheidungen trifft. Also ich muss gestehen, also ich bin kein Gegner oder jemand, der Angst hat vor Computern, die grundsätzlich Entscheidungen treffen. Also die Menschen machen mir eigentlich ein bisschen mehr Angst, muss man sagen, weil die viel irrationaler sind und viel emotionaler. Also insofern kann ich das, ich weiß ja, es glauben viele Menschen schlussendlich, dass wenn man jetzt einen Menschen dazwischen schaltet, also das ist so eine Art moralische Instanz. Ja. Kann funktionieren, ja. Muss aber nicht. Ja. Also.
Bitte. Volkswirtschaftlich hat der so ein Aktienhandel eigentlich, wie mein Vorredner auch schon gesagt hat, gar nicht, also volkswirtschaftlich gar keine Bedeutung, sondern es müsste doch eigentlich, so wie es auch schon erwähnt wurde, und das ist ja immer im Gespräch, diese Transaktionssteuer, die eigentlich dann für das Gemeinwohl, das kann ja durchaus ein höherer Punkt sein, weil ja eigentlich das eh von den Gewinnen einfach abgezogen wird. Aber da streitet man sich heute wahrscheinlich immer noch herum, dass das weltweit, nämlich dann auch in den entsprechenden Ländern, ausbezahlt wird, wo halt die Aktionen anfallen. Und da passiert ja eigentlich relativ wenig, oder?
Danke für die Frage, weil ich habe eigentlich eine Frage von Ihnen vergessen und das war die Finanztransaktion. Entschuldigung, die kann ich jetzt in dem Sinne nochmals beantworten. Also ich muss gestehen, als Politiker war ich schon immer ein Befürworter der Finanztransaktionssteuer, weil ich eben auch der Meinung war schlussendlich, dass man eben genau gewisse Auswüchse damit unterbinden kann. Ich muss gestehen, je mehr ich mich mit dem Finanzmarkt beschäftigt habe und ich jetzt auch weiß, sozusagen, was der Stand der Dinge ist bei der Finanztransaktionssteuer, nämlich dass schlussendlich, ich glaube, es sind jetzt 6 oder 7 Länder, die jetzt schlussendlich die Finanztransaktionssteuer nochmal vorhaben, eventuell einzuführen. Also ich glaube, dass wenn Deutschland das macht, sich London irrsinnig freut. Und dass man schlussendlich das Problem nur verlagert hat, aber schlussendlich das Problem nicht gelöst hat. Ich glaube, dass es viel wichtiger wäre, zum Beispiel bei den Strategien anzusetzen. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Methoden. Also jetzt der Trade an sich würde ja zum Beispiel jetzt einmal gar nicht so als negativ sehen. Also wenn zwei handeln, finde ich das jetzt gar nicht so negativ. Aber was wir zum Beispiel haben ist, dass massiv an Orders in das Orderbuch reingegangen wird, die eigentlich nie beobsichtigt werden, überhaupt einen Handel zu machen. Wo es eigentlich nur darum geht, Nachgebot und Anfrage zu steuern, wo es ein bisschen manipulative Techniken ist. Also wieso macht man dann zum Beispiel nicht über das Gebührenmodell der Börse eine Art Cancellation Fee? Also wenn eine gewisse Prozentsatz von Cancellations, also Löschung einer Order oder Modifikation, sagen wir mal, Löschung von einer Order stattfindet, dann muss der Teilnehmer, der das gemacht hat, einfach eine gewisse Gebühr oder dann vielleicht auch Steuer, das kann man dann drüber diskutieren, abführen. Ich glaube, dann würde man nämlich genau diesen Wahnsinn, der dann teilweise in dem Orderbuchs, in den Orderbooks stattfindet, vielleicht sogar besser eindämmen. Und das Problem nämlich, also es gibt unterschiedliche Probleme, aber das eine Problem zum Beispiel, was wir mit Spoofing haben, mit Layering und all diese Techniken, vielleicht dann das irgendwie unterbinden können, weil mit der Finanztransaktionssteuer bestrafen sie eigentlich die, also bestrafen ist jetzt vielleicht das nicht das richtige Wort, besteuern sie auf jeden Fall die aktiv handeln. Ja? Und ich glaube, es gibt einfach andere Möglichkeiten schlussendlich auch und ich glaube, der Finanztransaktionssteuer würde halt wirklich nur konstatiert wirklich Sinn machen. Ja? Also wo wirklich ein geschlossenes Auftreten, wahrscheinlich weltweit natürlich, weil es am besten dann stattfindet, wo einfach sonst wird die Liquidität ja mehr oder weniger auf der einen Seite unterbunden und ja, London freut sich, weil die machen sicher nicht mit zum Beispiel. Ja? Also im Endeffekt schaden sie einen Industriezweig. Jetzt können wir über den Industriezweig gerne reden, wie sinnvoll der von der Marktstruktur natürlich organisiert ist. Aber ich glaube nicht, dass es, wenn 6 Länder in der EU eine Finanztransaktionssteuer einführen, dass das schlussendlich wirklich sinnvoll ist.
Die Frage ist natürlich, wie viele Aktien werden wirklich an der Börse gehandelt. Aber die Kaum, so das meiste passiert ja im freien Handel.
Also das, ja, also was natürlich sehr...
80% wird behalten. Wo der Staat gar nicht mehr Eingriff hat, in der Einsicht hat,
was wirklich... Also was es gibt natürlich, sind diese Dark Pools schlussendlich, also diese unregulierten Handelsplätze. Und das Handelsvolumen schlussendlich an, also der Anteil vom Gesamthandelsvolumen dieser Dark Pools ist in den letzten 5 Jahren natürlich gestiegen von 2% auf 8% circa. Also so 8% circa des Handelsvolumen wird in Europa in diesen Dark Pools schlussendlich abgewickelt. Ja. Die sehr unreglementiert schlussendlich, ja, das sind unreglementierte Handelsplätze. Ja. Also ja, es gibt einen gewissen Trend und das spricht natürlich auch gegen die Hochfrequenzhändler, weil ein großes Argument der Hochfrequenzhändler ist natürlich auch, ja, sie stehen Liquidität zur Verfügung. Und nur da muss man sich halt schon anschauen, okay, wie gut ist die Qualität von dieser Liquidität, die sie zur Verfügung stellen. Ein Beispiel ist ist eben Dark Pools, ja, also wo Liquidität dann abwandert, weil sie eben genau nicht bei den Hochfrequenzhändlern landen wollen, sondern irgendwie versuchen auf fairere Art und Weise, ja, ihre Trades zu exekutieren. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass gewisse Ordertypen installiert werden oder angeboten werden von der Börse. Das heißt, ein Hochfrequenzhändler, der stellt jetzt Hausnummer 10 Orders gleichzeitig auf 10 unterschiedlichen Börsen rein und stellt Liquidität zur Verfügung. Nur dieser Ordertyp zum Beispiel sieht vor, sobald eine Order davon gefilmt wird, dass die anderen sofort gelöscht werden. Das heißt, ich habe eigentlich nur einmal Liquidität, echte Liquidität zur Verfügung gestellt, weil die andere war alles Fake-Liquidität. Ja. Also die Frage, wie gut die Qualität ist von der Liquidität, die dann reinkommt auf so einer Börse, ist natürlich schon nochmal eine Frage, die man sich stellen muss. Und da würde ich dann eher sagen, ja, dieses Argument der HFDs greift jetzt nicht unbedingt immer.
Ich möchte jetzt noch die letzte Frage um Punkt 21 Uhr an die Dame geben und alles Restliche wird dann hinten an der Bar diskutiert.
Die Frage ist Gott sei Dank beantwortet mit den Dark Pools. Aber kurz noch, in Europa sind es 2-3%. Wie viel sind es in Amerika? Vorher erwähnten Sie 30, 40 Dark Pools zu 13 offiziellen Börsen. Es muss dann in Amerika höher sein.
Kann ich jetzt nur schätzen, will es gar nicht schätzen, ich weiß es nicht, muss ich zugegeben. Ich weiß jetzt nur die Zahl von Europa. Also da liegt es jetzt nicht bei 2%, sondern es ist von vor 5 Jahren bei 2% gelegen, ist jetzt bei circa bei 8% des Handelsvolumen. Ich kann es ehrlich gesagt, die Zahl für Amerika habe ich jetzt nicht im Kopf, aber kann ich sicher herausfinden und
ja, ich war vorige Woche an der Börse bei einem Symposium in Wien und da hat die Dame von der Börse gesagt, Transaktionssteuer ist deswegen so negativ, weil die Dark Pools dann herausgenommen sind und deswegen befürwortet sie es nicht und das klingt irrsinnig logisch. Also wenn ich da 40 Dark Pools habe zu 13 Börsen und dann führe ich ja offizielle Transaktionssteuer ein, das ist ja jeder der Depp, der nur bei den offiziellen Börsen handelt.
Da geht es nicht nur um die Finanztransaktionssteuer, grundsätzlich auch bei der ganzen EU-Richtlinie, wo es eben darum gegangen ist, dass man den Hochfrequenzhandel reguliert, hat man immer wieder gesehen, dass bei reglementarischen Maßnahmen, die eingeführt wurden, dass es Unterscheidungen gegeben hat zwischen den einzelnen Arten von Börsen und dass eigentlich die jetzt schon reglementierten Handelsplätze eigentlich draufzahlt haben und Dark Pools und dergleichen eigentlich immer ein bisschen ausgenommen worden und außen vor war. Also ja, diese Handelsplätze, die profitieren im Verhältnis jetzt, wenn es um Reglementierung geht, ungleich stärker als wie jetzt reglementierte Handelsplätze. Ja, weil man einfach den Betreibern dieser Dark Pools, ja, und jenen, die diese nützen, einfach die Möglichkeit schaffen möchte, dass sie auf mehr oder weniger anonyme Art und Weise ihre großen Pakete schlussendlich handeln können. Ja. Also ein Beispiel, was Hochfrequenzhandel betrifft, ja, also wenn Sie jetzt ganz viel Geld haben und Sie wollen damit am Finanzmarkt gehen, wollen Sie das natürlich den günstigsten Preis wie möglich kriegen. Ja. Und wenn Sie merken, dass auf den reglementierten Handelsplätzen, wo vielleicht dann die Hochfrequenzhändler schon warten, dass da der Preis irgendwie höher ist, weil sie dem einen schönen Kuchen davon abschneiden, weil sie zum Beispiel Frontrunning betreiben oder andere räuberische Handelsstrategien, dann sagen sie, ja gut, gibt es nicht vielleicht einen anderen Handelsplatz, ja, und dann betreibt dann die USB, die Schweizer Bank zum Beispiel, einen eigenen Dark Pool, wo man sozusagen wirklich dann versucht, ja, auf eine anonymere Art und Weise große Pakete dann schlussendlich loszuwerden und zu handeln. Und das will man halt damit zur Verfügung stellen. Also ist das gut oder schlecht?
Die Frage,
ich würde sagen, regulierter.
Okay, gut. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so.
Nein, kein Problem.
Aber das ist Tradition im Kepler Salon, dass wir immer versuchen, sehr pünktlich auch zu enden. Und es ist ja schön, wenn da noch so viel Potenzial an Fragen ist und großes Interesse. Und ich bedanke mich unglaublich intensiv bei Ihnen. Ich bin froh, den Salon heute auch geführt zu haben, viele Dinge gehört zu haben, die mir vorher in der Klarheit nicht so deutlich waren. Das ganze Thema ist für mich trotzdem unheimlich und bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich und möchte noch einladen, hinten zu bleiben und gebe jetzt einmal einen kräftigen Applaus.
Ja, ich darf vielleicht nur kurz was sagen. Also erstens einmal, ich lebe schon so lange in Belgien, ich schätze Pünktlichkeit irrsinnig. Ja. Also die Belgier kommen immer zu spät, also herzlichen Dank, dass wir schon Schluss machen. Ich stehe gerne nur bereit, hinten einfach für Fragen zu antworten. Ansonsten weiß ich schon, es ist ein komplexes Thema und es fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ganz so leicht, dieses komplexe Thema einfach runterzubrechen. Ja. Also wenn es noch Fragen gibt, und ich bin mir sicher, es gibt noch Fragen, ich habe auch hunderte Fragen, für mich ist auch
noch ziemlich viel. Ich möchte noch auf die nächsten Veranstaltungen wichtig hinweisen. 2. Mai, 19:30 Uhr, Europa Quo Vadis, Abschied von Gewissheiten. Josef Weidenholzer ist hier zu Gast. Und eine sehr schöne Veranstaltung, Gesellschaft für Kulturpolitik organisiert. Donnerstag dieser Woche, Syrian Links. Niemand geringerer als Norbert Travöger wird mit Künstlerinnen und Künstlern syrischer Herkunft über Kunst und Musik sprechen. Ich lade Sie auch im Namen des Kepler Salons und im Namen von Norbert Travöger dazu sehr herzlich ein. Schönen Abend.